Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 264. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei im neuen Jahr ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus.
Moin moin, endlich wieder am Start.
Yeah, hat lang genug gedauert.
Boah, ich sag's dir, ja.
Aber das ist geht halt manchmal so und du hast ja auch Großes vorgehabt am Anfang des Jahres. Du bist in einen neuen Job gedived, deswegen alles ja. Korrekt, ne? Das muss man Prioritäten setzen.
Ja, in der Historie von Küchenfunk habt ihr jetzt schon ein paar Jobs mit mir mitgemacht, ne?
Ja. Das stimmt.
Ja.
Da gibt's auch immer wieder was Neues zu erzählen, ne? Der Küchenjunge, der immer noch, ich habe jetzt dieses Jahr 20 Jahre in der Agentur, in der ich arbeite. 20.
Krass.
Das ist so krank. Ich habe die Ausbildung da gemacht und im August 2023 habe ich 20 Jahre.
Das ist heftig, aber ist auch schön, also ist ganz schön, ehrlich.
Ja.
Das ist so, beides hat so seine, ne?
Ich finde es auch.
Ist, die einen finden es super, also was ist die einen, aber es ist auch super, eine super lange Beziehung zu haben.
Mhm.
Ja, und andere hüpft.
Das ist eher so Tinder, ja.
Job-Tinder, ja.
Na gut, nee. Aber es ist halt, ja, ich finde beides gut, ne? Also ich finde auch die Leute gut, die wechseln. Und ich kann auch total gut verstehen.
Ja.
Ich hatte das ja nie vor, ne? Also man hat, irgendwie hat es sich aber so ergeben und es fühlt sich gut an. Von daher bin ich eigentlich da eigentlich ganz glücklich mit.
Das ist doch am besten. Ganz ehrlich, ne? In der Gastronomie wäre das komisch, wenn du in einem Betrieb deine Ausbildung machst und immer dort bleibst. Aber bei dir ist das ja vielleicht komplett sinnig und vor allen Dingen, du hast ja in deinem Ort dir ja auch so, ne, so deinen Kosmos geschaffen, deswegen ist es doch mega gut.
Ja, ich glaube aber selbst, ich glaube, es ist in jedem Beruf eigentlich komisch, wenn du nach der Ausbildung bleibst. Und ich habe auch lange drüber nachgedacht, ob man nicht wechseln sollte, neue Aufgaben. Man wird auch anders wahrgenommen, wenn man aus der Ausbildung raus ist, wenn man woanders anfängt und. Aber irgendwie war die Waage einfach immer so gut zwischen den Benefits für mich und für die Firma. Und also deswegen, ja, es hat einfach dann gepasst, ja.
Ja, dann ist doch perfekt. Wunderbar. Ist doch eine sehr schöne Story. Ich habe auch mal eine Mitarbeiterin kennengelernt, die schon 45 Jahre mit ihrem Mann zusammen ist, seit dem Sandkasten quasi.
Ah.
Und auch das kann wunderschön sein, ne?
Ja.
Ja, von daher, ja. Und letztes Jahr, ich habe ja jetzt dann genauso von Januar bis Dezember einen Job gehabt. Das war eine wunderbare Erfahrung. Ganz viel gelernt und wieder Eindrücke gesammelt, die mich weiterbringen. Und ja, ich traue dem Job nicht hinterher, aber bereue es auch gar nicht, dass ich das gemacht habe.
Das Gefühl hatte ich eigentlich auch nicht, weil von den Aufgaben, die du hattest, war das schon echt eine spannende, also für mich hört es sich auch sehr spannend an.
Ja, absolut. Für mich auch. Ich habe mir wirklich für letztes Jahr den allerunbequemsten Job rausgesucht. Ich hätte es mir auch einfacher machen können im Leben, ne? Aber gerade so einmal so die Erfahrung Großkonzern, diese Strukturen, wie läuft was ab und so, einmal das so mitzuerleben und nicht immer nur, weißt du, in der Gastro, da kommt mir das ganz oft so vor, dass die einfach so machen, wie sie meinen, ne? Oder das so ein bisschen gelernt haben oder so halb oder, ne? Aber in ganz vielen Abteilungen, ne? Sei es so Personalwesen und sowas, ne? Da gibt es ja ganz klare Strukturen. In größeren Betrieben ist das ganz anders gegliedert und das war einfach mal richtig gut, das komplett mitzunehmen, ne?
Ja, ich glaube auch. Ja. Im Grunde hast du ja auch von dem, was du dann am Ende bei der fetten Kuh gemacht hast, mit dem Produktentwicklung und keine Ahnung, oder warst ja eh schon Küchenchef, hast da ja auch Gerichte entwickelt, hast dann Produkte entwickelt und hast es ja jetzt quasi dann auch hochskaliert. Ne? Es war ja, ich meine, die fette Kuh war ja auch kein kleiner Laden mit den ganzen Mitarbeitern, aber der nächste Schritt war ja dann so groß und du musstest ja dann auch lernen, alles, was du an Ideen hast, auf diese Größe zu skalieren. Und ich glaube, das ist halt total spannend, diesen Schritt mal zu gehen und zu gucken, das mal richtig nach vorne zu schieben, was Mitarbeiter und alles angeht. Ne? Es ist halt was anderes, wenn du, weiß ich nicht, 500 Burger am Tag machst oder wenn es dann um 5.000 in ganz Deutschland geht oder 15.000. Ne? Du musst das ja skalieren. Das ist schon, glaube ich, sehr spannend.
Ja, gerade Skalierung im Bereich von so Gastronomie, heißt ja auch irgendwie immer Qualitätsverlust und Standardisierung, ne? Mhm. Und das war ja das Tolle in der fetten Kuh, dass man sich so auf einen Burgerladen, auf eine Qualität konzentrieren konnte.
Ja.
Aber das Skalieren so in die Masse, das, da habe ich einfach gesehen, das funktioniert besser mit so einem Convenience-Produkt oder sowas, ja. Ne? Also, dass man, ne, und, also, das ist auch weniger Stress, ich sag mal, deutschlandweit ein Glas mit was Leckerem rauszubringen, als deutschlandweit Läden aufzumachen. Mhm. Das hatte ich ja auch letztes Jahr. Das war auch spannend, in ganz Deutschland Läden zu eröffnen oder zu begleiten, aber auch unfassbar stressig, ja.
Ja.
Und jetzt aus beiden Sachen habe ich jetzt quasi das Beste mitgenommen, ja. Und jetzt arbeite ich in einem Betrieb, wo ich komplett alleine bin, also bei der GmbH, wo ich arbeite, bin ich quasi mein eigener Chef. Mhm. Ja, von der Position, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal erzählt hast, bin ich, wir haben jetzt so irgendwo wie einen Namen gesucht für das, was ich bin. Eigentlich ist das ja quasi Geschäftsführung, ne? Mhm. Aber das klingt ein bisschen doof, wenn man da alleine ist. Ich habe jetzt einfach gesagt, so auf die Visitenkarte kommt Head of Product, ne? Und dann ist auch gut. Ja. Meine ersten zwei Praktis kriege ich dann nächste Woche zum zweiten, also zum 1.2. Mhm. Ja, schon Marketing Mitarbeiter und also so Werkstudenten, ne? Also Praktis ist auch so, ne? Schon nicht ganz richtig. Und einmal dann für BWL. Dann kann man die Felder ausarbeiten. Ja. Und dann gibt es bald ganz viele Produkte. Es geht nur noch um Produkte, Produkte, Produkte. Also letztes Jahr war das ja nur ein Teil. Bei Fettenkuh war es nur ein Teil.
Aber Martin, wo? Sag doch mal, wo? Hauptteil. Die Leute wissen es doch gar nicht.
Bei der Fifi gehen wir. Fifi.
Was?
Die Firma, wo ich angestellt bin, ist Fifi GmbH.
Das
heißt V-I. Fifi. Ja. Und ja, deswegen weiß auch immer noch keiner, wo ich arbeite. Nee. Nein, aber das haben doch die meisten ja mitbekommen. Also mein Büro ist zufällig im Studio vom Sturmwaffel, also von lieben Freddy. Ja, da habe ich noch einen Platz ergaunern können. Nein, also es sieht ja so aus, wir haben ja schon mit der fetten Kuh zusammen ein paar Videos mit Sturmwaffel gemacht und danach haben wir uns öfter mal gesehen und ja genau, bevor ich noch gekündigt habe, hat er mir mal so erzählt, was er so vorhat in der Zukunft. Ne? Da ging es so um eigene Produkte, weil er ja schon ein YouTuber ist mit einer sehr großen Reichweite. Also ihr könnt euch das mal angucken, Sturmwaffel auf YouTube, auf Instagram heißt der Instawaffel und auch, ich meine Sturmwaffel Twitch. Auf TikTok. Twitch. Ja, Twitch darf man nicht vergessen, ne? Du bist ja jetzt großer Twitch-Fan seit
neuestem. Fang jetzt mit Twitch an, damit man mal so guckt, was der Martin da so fabriziert, ne? Muss man ja ein bisschen immer mal ein Auge drauf haben. Habe ich mal bei Twitch angefangen rein zu skippen.
Wenn du willst, guck mal, boah, ich sehe richtig bescheiße bestimmt aus, aber guck mal, ich mach mal jetzt Kamera an auf, ich hoffe, das Internet explodiert nicht, aber dann siehst du mal hier, wie das so ansatzweise aussieht. Siehst du was?
Ja, das ist sehr rot, dein...
Ich sehe gar kein Bild davon.
Ich sehe es jetzt, ja.
Ja, super, ja. Aber so von der Qualität ist schon was ganz anderes, ne? Mit der Cam und so. Hintergrund ist jetzt richtig unordentlich. Aber hier ist auch schon alles auf Streaming ausgelegt, ja. Und dreimal die Woche kann man auch Sturmwaffe beim Streamen miterleben. Ja, mit Podcast sogar viermal. Und ja, das macht er alles und... weil er doch ein bisschen Reichweite hat, aber noch keine Produkte, hatte er die Idee schon, dass wir eigentlich für letztes Jahr zusammenkommen und das zusammen machen. Da wollte ich aber noch diese große Herausforderung an Konzern. Und dann haben wir uns auf so ganz oft dieses im letzten Jahr wieder getroffen und auch manchmal darüber geredet und dann auf seiner Gamescom-Party hat er das dann schon wieder ein bisschen konkretisiert und dann ist das so in den letzten zwei Monaten, so hat sich das so verdichtet im November, geil. Dezember. Ja, und dann wirklich, ich habe dort schon gearbeitet jetzt im Januar, da hatte ich noch keinen Vertrag. Ne? Also das war dann so reingerutscht.
Sehr
ja,
schön.
Ja.
Ich bin gespannt, was ihr für Produkte auf den Markt werfen werdet, in welche Richtung das geht.
Ich auch. Ja, es gibt ja, ganz ehrlich, es sind ja super viele Baustellen, ne? was wir jetzt gerade haben, ne? Also erstmal Brand Identity machen wir, ne, so dieses Corporate Design. Mhm. Dann der Online-Shop bauen, ne? Wir müssen Produkte sourcen, ne? Wo werden die hergestellt? Und wir werden ja nicht selber der Hersteller sein können, ne?
Klar.
Ja. Und ja, ne, wie wird das koordiniert? Wo wird das gelagert? Von wo wird das verschickt? Ne? Wie sieht die Verpackung aus? Wie sind die Produkte verpackt? Wie ist der Versandkarton? Die Etiketten, es ist eine Milliarde Sachen, die wir zu tun haben. Ne, und ja, wir haben schon so die ersten Produkte im Groben. Lasst euch da überraschen. Ne, wenn man so ein bisschen bei Twitch die Streams guckt, dann kann man immer wieder mal das ein oder andere Produkt sehen oder entdecken. Ne? Ja, und ja, da wird einiges jetzt kommen. Ich glaube, dadurch, dass er so eine große Reichweite und vor allen Dingen auch Fan-Community hat, wird sich das gut potenzieren und gut anlaufen, ja. Und es geht, kann ich schon ein bisschen vielleicht spoilern. Es geht nicht so hart um Food, es geht eher so um Küchentools, ne? Mhm. Ich habe versucht, so eine Abkürzung zu finden für einen Namen, ne? Und das war dann Functional Intelligence Kitchen Tools, ne? FIKT, fickt. Ja.
Why not?
Dieses Messer zerfickt deine Aubergine und so weiter. Ne? Also, ne? Heute haben wir mal richtig krass.
Das sind die Jugend. Das ist für die Jugend.
Eintöpfe, ne? Gefickt. Ja, naja, aber das können wir nicht machen.
Also dann.
Ja. Ja, ich bin ja eh schon, weißt du, so, die meisten sind ja ein bisschen älter wie 20, wenn überhaupt, bei uns im Studio, ne? Und Sturmwaffel ist so mit 31 schon, war der schon mit Abstand immer der Älteste.
Ich bin auch Boomer jetzt, ja?
Ja, ich bin quasi der Boomer und für die Dad-Jokes zuständig, ja. Das kommt hinzu, ja. Aber ja, also es gibt da auch eine Redakteur. Also es gibt insgesamt dort jetzt mit uns, also mit den zwei neuen Werkstudenten, sind wir 13 Mitarbeiter dort. Ne? Wenn man alle beide Firmen zusammenzählen würde. Ja, aber sind auch nicht alle Vollzeit, ne? Also die wenigsten, ja. Und so kommt es zusammen. Aber ist schon ordentlich, ne? Mit Redaktion und, ja. Und ein bisschen versuche ich denen da auch dann zu helfen mit meinen Ideen, wenn ich was mitbekomme, was sie planen.
Kulinarisch für die.
Genau. Also,
wer Sturmwaffe nicht kennt, das ist auch so, es geht halt schon ziemlich viel um Food.
Ja.
Er kocht Rezepte. Probiert Rezepte aus, die gerade irgendwo trenden, trennt Lebensmittel oder testet Supermarktlebensmittel oder testet Lieferdienste. Also es geht schon sehr stark bei ihm um Essen. Und wie viele Küchen hat der jetzt? Drei, in denen er kocht und streamt?
So gesehen, also es gibt drei Küchen bei uns. Einmal seine alte Studioküche, die jetzt unsere Teeküche ist.
Ah ja.
Dann,
da warst du schon Currywurst machen, ne?
Genau, es gibt ja dieses Currywurst-Video, immer noch einer der geilsten Rezepte, wenn ihr ein Currywurst-Rezept braucht. Guck mal, wer Sturmwaffe Currywurst findet. Hat er drei Currywurst-Rezepte gekocht, das mittlere war von mir. Da war ich auch dabei. Das war auch, glaube ich, der Tag, also da haben wir uns nicht kennengelernt, aber da haben wir uns zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte ihn ja schon mal einmal Essen geliefert vorher, während Corona. Mhm. Dann haben wir noch eben halt die neue große Studioküche. Und es gibt noch so eine Küche, die so, ja, also ein Betonoptik, genau. Ja. Und dann gibt's noch eine Küche, die so quasi im Quadrat gebaut ist. Also, man steht quasi in dem Quadrat und man hat vier Kochfelder. Man kann quasi von innen und außen da in der Küche kochen. Ja.
Okay.
Und da könnten sich quasi mal vier Leute gegeneinander duellieren.
Battlen,
ne?
Ja.
Cool. Genau. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wenn wir das jetzt in Viererbetrieb haben, wie das wird. Mhm. Ja, und so von der Art her, also du hast es schon gerade gesagt, ne? Man kann jetzt nicht so die 10 Minuten Erklärvideos für ein Gericht erwarten, ne? Das sind dann eher so, wenn es ein Video 10, 15 Minuten geht, sogar schon 3, 4 Rezepte, die schnell zusammengeschnitten sind, ne? Mhm. Ansonsten sind Kochvideos eher wirklich so TikToks, Shorts, also immer so Hochkonformate, ne? Mhm. Und so, es geht eigentlich eher gerade so ein bisschen um Ne, er testet alles, was es bei IKEA zu essen gibt, bei Penny, bei Aldi, bei Rewe, bei Edeka und sowas. Oder ne, er ist alles auf dem Weihnachtsmarkt, alles auf dem Mittelaltermarkt, ja, sowas, ne? Mhm. Genau. Ja, und damit halt recht erfolgreich, so im Food-Bereich, so unter den drei großen YouTubern, würde ich so mal sagen, wenn man so die Zahlen sieht.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja.
Wir sind alle sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
Und ich kann auch schon sagen, es gibt auch schon was zu sehen. Also ich wurde schon vorgewarnt, dass ich irgendwann mal vielleicht irgendwo mal einen Gastauftritt drin haben werde und letzte Woche direkt drei Videos, ne? So viel dazu. Du hast ja auch schon ein bisschen was gesehen, oder?
Ja, der Martin war letzte Woche im Podcast von Sturmwaffel, das habe ich gesehen.
Genau.
Sonst habe ich dich nirgendwo durchs Bild laufen sehen bisher.
Keine Zeit für dich und dann da im Podcast. Aber ja, ey, so da, war das. Ja, während der Arbeitszeit solltest du mir verzeihen. Wenn du mich dafür bezahlst, dann bin ich hier auch dreimal die Woche. Nein. Ich mache das hier, weil es mir Spaß macht. Okay, nee,
ich nehme jetzt Bewerbungen an. Ich brauche einen neuen Martin.
Wer macht es noch umsonst? Hä?
Wer macht es noch umsonst, ja.
Ja, letzte Woche haben wir noch einmal das Pizza-Roulette-Video gedreht. Das kam auch auf dem Hauptkanal.
Ah, das habe ich mir nicht angeguckt. Das war mir zu ekelhaft. Ich habe das gesehen und guckst du dir das an? Ich so, nee.
Ja, und da siehst du ja auch, dass es vielleicht manchmal eine andere Zielgruppe ist. Es ist wirklich viel mehr Entertainment als Education. Das muss man einfach sagen. Ja, ne? Ja. Da wird an so einer Pizza auf so einen Rollbrett gedreht und dann kommen da immer verschiedene Stücke
drauf. Ekliges Topping machen. Da war Harzer Roller war drauf, also roh und irgendwie irgendein Nutella oder irgendein Schokozeug.
Ja, dann sowas mit Käsekuchen und sowas. Aber bei uns jetzt in der letzten Folge gab es nur scharfe Dinge, ne? Also passte alles richtig geil zur Pizza. Und war auch so scharf, dass man da nicht von gestorben ist, weil es gab schon mal ein Stück Pizza bei Pizza Roulette, wo das so scharf war, dass keiner mehr danach weiterarbeiten konnte. Das war schlecht vielleicht. Dann schneidet man sich ja auch ins eigene Fleisch, ne, wenn die Mitarbeiter danach erstmal krank sind.
Aber witzig ist es ja.
Ja, witzig alles ist es auf jeden
alles
Fall.
Alles für die Quote.
Ich sag es dir, ja. Genau, und was war denn noch? Es gab einen Frühstücksstream, der ist auch zusammengeschnitten schon in den Highlights. Da war ich dann in der Jury. Es war so ein Kochbattle, die Redakteurin gegen Sturmwaffel gegeneinander und
Eier, glaube ich, oder?
War das? Ja, Eier und Kartoffel und so ein paar Zutaten. So, es war quasi so ein Warenkorb und man wusste nicht, was es ist und man kriegt drei Punkte. Den ersten Punkt kriegt man, wenn man das richtige Gericht daraus gekocht hat, den zweiten für die Optik und der dritte Punkt für den Geschmack. Ja. Mhm. Genau. Und ja, ich habe, da durfte ich ein bisschen so bewerten, fiel dann so auf, so kurz bevor die Jury benannt wurde, wir haben ja jetzt einen Koch bei uns im Team. Ja. Da konnte ich das mal ordentlich approven. Und ja, war auch ganz witzig. Ist ein cooles Format, was morgens man sich einfach mal angucken kann, während der Arbeit einfach ein bisschen laufen lassen kann.
Wie Frühstücksfernsehen.
Ja. Ist eigentlich so, als wenn du Kochduell auch im Fernseher guckst, nur dass da kein nerviger Moderator dabei ist. Ja.
Ja. Ja, sehr nice. Wir sind sehr gespannt, wo dich die Reise dahin treibt und was du dir alles für schöne Produkte ausdenken wirst und wann wir dich auf der Mattscheibe weiter sehen können, ja.
Ja, und bis zum Sommer werden die ersten Sachen am Start sein, da könnt ihr euch drauf freuen.
Wir werden es bei dir hören, würde ich sagen. Von dir hören
sowieso,
und sehen.
Sowieso, das auf jeden Fall.
Ja, sehr nice.
Was gibt's denn heute bei dir Leckeres zu trinken? Ich habe irgendwann gehört, du hast eine Dose aufgemacht.
Genau, hat man das gehört, hey. Ich habe Radler 00 Dose aufgemacht, aus dem Holland-Urlaub mitgebracht, ohne Zucker, 0% Zucker, habe ich gedacht, wäre jetzt genau das Richtige. Ich war eben noch auf dem Bike und habe gedacht, jetzt noch so ein bisschen isotonische Getränke.
Sehr, sehr vorbildlich.
Was gibt's bei dir zu trinken?
Club Mate.
Ja. Du willst die ganze Nacht wach bleiben?
Nee, ich kann dann auch trotzdem schlafen und ich muss ja hier noch on track bleiben, ne?
Das stimmt wohl, ja.
Hab eine lange Woche hinter mir. Die ersten Tage sind jetzt echt intensiv, aber wir machen dafür große Fortschritte. Ja.
Ja, sehr gut. Ich habe mein erstes Thema heute, das habe ich eigentlich ans Ende geschrieben, aber ich zieh's jetzt nach vorne, weil ich irgendwie sehr spannend finde, gerade was auch du dazu denkst. Hast du mitbekommen, wie das in dieser Woche sich verbreitet hat, dass jetzt Insekten in unseren Lebensmitteln sein können?
Ich habe nur gehört, dass Insekten, also neue Insektensachen zugelassen wurden von der EU, aber ich habe mir komplett gar nichts dazu angeguckt, durchgelesen oder so.
Ja, also es ist halt so, dass es der EU erlaubt ist. Es kamen irgendwelche noch Tiere dazu, die dann erlaubt sind, die du hinzufügen darfst. Natürlich steht das immer überall drauf. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, die Leute denken jetzt, das ist die nächste Pferdelasagne und wenn du dann einen Burger isst, isst du dann 5% Grillen und wird dir untergejubelt. Nee, es ist ja dann steht ja drauf, aber was hältst du davon?
Ja, eigentlich grundsätzlich erstmal gut, weil es steht ja auch drauf, ne? Und jeder hat immer noch die Wahl und der Kunde entscheidet, ob er das essen will.
Ja.
Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwie Insekten die große Lösung werden in der ganzen Ernährungsdebatte, wie wir uns später in Zukunft ernähren, aber vielleicht ein kleiner Teil davon. Aber
ja, ich habe mich auch gefragt, wie findest du das persönlich? Ist das also für mich ist es okay oder nicht? Und ich habe eigentlich gedacht, ja gut. Wenn das draufsteht, und ich glaube, ich würde es einfach auch kaufen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, für die Proteine in, weiß ich nicht, ich habe mich dann gefragt, in welchem Produkt würde ich es denn sehen? Weißt du, wenn du siehst, würdest du Müsli damit kaufen? Oder warum machst du dir Gedanken um Müsli von den Proteinen her? Also wenn ich ein Müsli kaufe, mache ich mir nicht Gedanken um Proteine. Wo du dir um Proteine Gedanken machst, ist ja eigentlich, wenn du einen Burger isst. Oder sowas, oder Fleisch isst. Und ich glaube, mit Fleisch würde ich es halt nicht ersetzen. So ein, also wenn es als Pulver irgendwo drin ist, würde ich sagen, ist es okay. Also ich könnte, hätte ich überhaupt kein Problem damit, das zu essen. Wenn ich auf einen Mehlwurm oder so eine Grille am Stück beißen würde, das würde mich, hätte ich schon ein Problem mit, aber egal, wo das Pulver drin wäre, würde ich einfach essen. Wäre mir eigentlich egal. Aber ich habe mich da gefragt, wo kann es denn drin sein, wo es wirklich von Bedeutung wäre. Und da finde ich halt das Produkt nicht. Es ist ja Pizza, Pasta, Müsli. Und ich so, okay, aber warum? Warum soll ich das auf in einen Burger-Patty schmeißen? Wenn es vegetarisch ist und du musst Proteine bekommen, dann kannst du es darüber machen, okay. Aber ist das
nee, so? Aber es ist ja nicht vegetarisch, ne?
Ja, okay, aber ich würde mir jetzt nicht 10% Grillenpulver in Hackfleisch schmeißen, damit das irgendwie 10% weniger Fleisch drin ist, was dann gesünder und umweltfreundlicher ist. Das würde ich ja nicht machen. Weißt du?
Ja.
Also ich kann den Sinn verstehe ich nicht, wenn ich es in Fleisch machen würde. Aber warum sollte ich es zum Beispiel in Nudeln hinzufügen oder in einen, weiß ich, in einen Müsli? Warum?
Das verstehe ich. Starke Frage.
Ja, also wie gesagt, das ist ja im Grunde eine Nahrungsergänzung, die umwelttechnisch besser sein soll wie Fleisch, aber es geht ja dann um Proteine und dann ist die Frage, ich meine, das Zeug hat auch richtig viel Fett teilweise, ne? Ich habe das mal irgendwo bei der Tagesschau waren Slides drin. Pro 100 Gramm Pulvers 20% Fett haben die Dinger auch. Die gibt's dann auch noch entfettet. Aber es ist schon krass, was da für eine Energie drin steckt. Von daher finde ich das eigentlich gut. Aber ich frage mich, wo ist mein Use Case für das Ding? Wo soll ich das denn rein oder drauf tun, was ich esse? Wenn ich ein Müsli esse, mache ich mir darum keinen Gedanken.
Weißt ja, du? Aber haben die einen sinnvollen Use Case nicht genannt dazu?
Ja, die haben oder halt gesagt, für Pizza, Nudeln, Müsli und sowas. Aber ich frage mich halt,
warum?
Warum? Verstehe ich nicht. Also ich glaube, mein Use Case wäre vielleicht noch, wo ich es vielleicht auch dann mal essen würde, wenn du jetzt einen vegetarischen Patty hättest. Und da wäre das drin. Natürlich wäre es dann nicht mehr vegetarisch, aber das wäre für mich sinnvoller, wie es in einen Fleischburger zu tun. Weißt du?
Ja.
Um den Proteingehalt von einem schönen Gemüse-Patty irgendwie zu erhöhen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das unbedingt dann mit Insekten sein muss, ob du das nicht auch mit Gemüsen, kriegst du das mit Gemüsen hin? Du hast ja schon mal ein paar Patties gebastelt, ne? Da hast du doch auch
Klar war da Gemüse drin, aber nur ein kleiner Anteil, ne?
Bei Gemüse.
Außer du hast so ein, ja, aber der Hauptanteil war ja so Ebli, ne? Oder du kannst ja auch hier, wie heißt das, so schwarze Bohnen oder sowas nehmen. Du musst ja irgendwie die Konsistenz hinkriegen.
Ja, aber da ist ja auch Eiweiß drin.
Ja, okay, stimmt.
5 Gramm pro 100, so.
Ja. Vielleicht musst du einfach die Maden und oder was du da immer nimmst, aromatisieren. Dann machst du irgendwie daraus eine Carbonara statt Schinken. Nimmst du Maden mit Schinkengeschmack.
Boah, und das würde halt nicht gehen. Das würde ich nicht hinkriegen. Also im Kopf würde ich das nicht hinkriegen. Also gerade Maden ist bei mir echt, also dann noch eher Grillen. Aber Maden habe ich im Kopf, aber da habe ich echt einen richtigen Ekel vor, also sie zu essen, weil ich einfach so, wenn du hier die Lebensmittelmotten hast und du siehst die Dinger irgendwo, ich finde, das ist so widerlich. Und das habe ich einfach im Kopf.
Ja, das ist ja bei uns tief verankert mit so Schädlingsbefall einfach. Ja. Vielleicht in der Salami statt Fett einfach Maden rein.
Wenn du den aufschneidest, ne? Auch dünn, merkst du es gar nicht, ne?
Ja, genau. Oh Gott, ey. Oh. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also ich sehe da auch nicht jetzt den Sinn oder Vorteil. Natürlich, wenn die sagen, wir kriegen dadurch ein Patty hergestellt, wo kein Tier, kein Rind für sterben muss und ne, viel bessere CO2-Bilanz. Da wird es schon irgendwann einen Use Case für geben.
Ja, vielleicht ist es aber dann auch so, wenn du dir jetzt anguckst, diesen Fleischersatz, die fast so echt ist wie richtiges Fleisch, wie heißt es, aus dem 3D-Drucker.
Dieses Redefined Meat, ja.
Redefined, keine Ahnung. Wenn die aus dem Grillenpulver das Zeug halt so umbasteln, das, okay, dann verstehe ich den Case vielleicht eher, weil du dann mal wirklich, du musst ja, wenn du dann von 10 Burgern würdest du 2 in dem Jahr ersetzen, dann hast du ja schon mal 20% irgendwie Fleisch eingespart. So, da musst du ja, wenn du das hochskalierst, kannst du damit ja schon irgendwo was erreichen. Das ist ja dann auch gut. Aber bei dem anderen Cases bin ich halt echt, wenn ich eine Salami-Pizza essen will, wo sollst du dann, warum muss da Insektenpulver drin sein? Wo ist der?
Ja, zumal es ist ja auch schon soweit, dass, ich glaube, in Indien war das, glaube ich, dass so Hühnerfleisch artiges Fleisch doch schon gezüchtet werden kann für 3,50 € das Kilo oder sowas. Früher hat man doch gesagt, da gab es dieses 1 Million Steak oder Burger, ne, dass da gezüchtet wurde. Aber mit Hühnerfleisch ist das viel einfacher und besser und die sind da schon ein ganzes Stück weiter, ne? Also das steht ja schon kurz vorm Durchbruch, ne? Das muss natürlich, also bis das natürlich bei uns noch genehmigt wird und so dauert das, ne? Und das ist ja viel sinnvoller, ne? Also ich bin da nicht so im Detail, ne? Aber ich glaube irgendwie, man brauchte dafür nur Sojaproteine oder irgendwas, ne? Und dann, ne? Und dieses, wie das funktioniert, da gibt's einen ganz coolen Podcast bei Boshut hier. Wie heißt der Podcast von Boshut?
Passionated.
Passionata.
Ach Mist.
Gastro-Survival
Passionistas, genau. So, sorry, Jungs. Wir haben mehrere Folgen dazu gemacht. Ich habe mir die jetzt auch endlich in der Podcast-Weihnachtszeit, wo dann alle keine Folgen mehr rausgebracht haben, habe ich die endlich mal gehört. Das sind, glaube ich, so 2-3 Folgen, wo es nur darum geht, 3D-Druckerfleisch, gezüchteten Kram. Das ist schon spannend. Ich würde gerne mal so ein Flank essen. Also wenn die jetzt sagen, so einfach mit den Fasern, dass die ein Flanksteak gedruckt bekommen, das würde ich echt mal gern probieren.
Ja, ich habe auch gehört, also die drucken vor allen Dingen nur Flanksteaks und aus den Abfallprodukten, Abschnitten und so, was nicht so gut ist, machen die halt die Burger und die Tacos und sowas. Ja. Was ja auch sinnig klingt, ne?
Also wie gesagt, ich finde das nicht, es wäre für mich niemals ein Ersatz, aber ich denke, es könnte eine Bereicherung sein und dann auch irgendwo eine es ausgewogener gestalten, so dass du weniger Fleisch isst, was ich tendenziell schon unterstützen würde. Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein und sowas könnte das einfach unterstützen, wenn es am Ende auch wirklich was bringt. Ne? Ich meine, das bringt halt nichts, wenn das Kilo 100 € kostet, ist es halt echt schwierig.
Ist ungefähr so wie mit den, ich habe so einen Eintopf, den ich auch gerne mache, der ist eigentlich vegetarisch. Und ich habe den heute gekocht, so einen Linseneintopf mit, da ist Mettenten drinne, mhm. So Krakauer und Wiener.
Der ist sonst vegetarisch oder wie machst
ja,
du?
Ja, so eigentlich kochst du den vegetarisch, aber wenn
du nimmst
man so
dann Wurst die Würste wieder raus, bevor du servierst oder wie?
Nein, nein, normalerweise ist der vegetarisch, aber heute habe ich einfach Bock gehabt.
Ja.
Ist auch kalt draußen und so, weißt du, so ja, dann so, so schon ein bisschen noch deftiger zu werden. Vegetarisch kriegst du ja das Deftige meistens nicht so gut hin, ne?
Ja, ja, das ist schon ein Thema, ja.
Genau.
Ja, sehr schön. Also haben wir schon mal ein bisschen über Insekten gesprochen. Wenn die, wenn ihr Hörer dazu Gedanken habt, geht gerne auf küchen-funk.de in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja einen Use Case, den wir einfach nicht sehen, oder ihr habt euch einfach nochmal besser in das Thema eingelesen wie wir. Aber ich habe mir mal dazu meine Gedanken gemacht und dachte so, okay, nice, aber what the fuck?
Irgendwie. Ja. Ich hab ja mal bei einem Meetup, das war auch schon 9 Jahre her oder so, Insekten in Burger und überall reingemacht, ne? Da kam das uns Insekten-Startup, hat uns Sachen geschickt. Mhm. Und dann haben wir damit das an die Leute verteilt und so. Und am Ende war es immer noch eine skurrile Geschichte, ne? Einfach so Maden auf dem Burger oder so. Ja, das heißt, man hatte so einen leicht nussigen Geschmack, ne? Aber das ist halt auch alles so ein bisschen gewollt und nicht passend. Ne? Also, da gibt's ja auch keine Esskultur zu. Ne? Das ist ja einfach nur ein bisschen Joggen und ja, hier ein bisschen Gesprächsthema schaffen.
Ja.
Ja.
Ja, sehr gut. Haben wir's
gehört, ja.
Bitte?
Dann haben wir es jetzt mal besprochen. Ihr habt's gehört. Ist doch super.
Wir können das gerne auch nochmal aufgreifen. Wie gesagt, wenn wir noch ein paar Themen an der Stelle wenn wir uns da noch ein bisschen bereichert haben, vielleicht auch mit eurem Input. Das Thema wird ja jetzt auch weitergehen. Vielleicht kommen ja auch im nächsten halben bis Jahr irgendwann mal Use Cases auch im Laden an, die man dann sieht, wo dann ein Bepperl drauf ist, wo drauf steht, enthält Insekten. Und dann kann man das ja mal ausprobieren. Ich hätte das, glaube ich, im letzten Jahr habe ich es dir geschickt. Ich glaube, wir haben es noch nicht besprochen. Das war auch in der Kühltheke. Einen veganen Räucherlachs. Hast du den gesehen? Habe ich dir irgendwann mal ein Foto geschickt?
Ja, doch, ach klar, aber den kenne ich schon.
Boah, ey, ich bin ja echt dabei, echt viel auszuprobieren so, aber das kriege ich nicht in den Kopf. Also verstehe das nicht. Ich verstehe das so, also vielleicht bei einem Crispy Chicken Ersatz pflanzlich Ding, irgendwie vielleicht, aber also dieses Ding, das sieht so falsch aus, weißt du, wenn du ein Crispy Chicken Burger Patty mit Panade siehst und dann, okay, das ist irgendwie so, das sieht 1:1 so aus, gerade von außen, aber dieser Lachs, das sieht aus wie, also das sieht einfach nicht aus wie Lachs, das sieht einfach total scheiße, also wieso sollte man sowas essen? Verstehe ich nicht.
Ja, also das ist ja immer die Debatte, die wir hier oft führen. Warum muss es dann genauso aussehen, ne?
Ja.
Ich meine, es gab bei Itepi so ein Sushi, dann haben die statt Lachs nicht sowas draufgepackt, sondern fermentierte Möhren, ne? Sowas finde ich schon cooler.
Das finde ich ja auch geil. Ist die Frage, ob das, also wenn da Lachs dran stände, würde ich auch wieder fragen, what the fuck, aber fermentierte Möhren-Sushi direkt, ja. Würde ich direkt bestellen.
Ja, genau.
Genau, also das finde ich. Ja, ich bin da auch so richtiger kleiner, da kriegst du mich richtig mit immer auf die Palme. Ich mach zum Beispiel in der Agentur eine mexikanische Tomatensuppe. Weißt du, da ist ja. Mais drin und Bohnen.
Ja.
Das ist also quasi ein Chili sin Carne ohne irgendein Gerstenschrot drin, damit es schmeckt wie ein Chili con Carne. Verstehe ich nicht. Das heißt, also was, verstehe ich nicht. Chili sin Carne. Das ist doch was anderes. Ist ja auch okay, was ist was anderes. Aber warum muss das diese scheiß Namen haben? Krieg ich nicht in den Kopf.
Ja, also vor allen Dingen, sin Carne, das ist doch der sinnloseste Begriff, den es auf der Welt gibt.
Genau.
Ja, ich dann nenn es doch einfach irgendwie Bohnen-Chili oder so eine Scheiße.
Ja, wie gesagt, ich mache eine schöne Tomatensuppe, da kommen dann Paprika, Bohnen, Mais rein. Dann mache ich kommt Creme fraiche auf den Tisch, geschnittene schöne Avocados, gecrunchte Taco-Chips, Tabasco steht auf dem Tisch. Richtig geil. Das ist eine richtig geile, da vermisst auch niemand das Fleisch. Und auch keinen Fleischersatz-Fake-Zeug, was dann so aussieht wie ein Chili con Carne. Warum? Verstehe ich nicht.
Also ganz ehrlich, so wenn du jetzt so ein Chili machst mit Tofu statt Hackfleisch, dann kann man das doch einfach Tofu-Chili nennen, oder?
Ja, warum nicht? Ja, bin ich völlig bei dir.
Oder ist das vielleicht Kundentäuschung, weil Chili der Begriff ist für ein mexikanische, also Tex-Mex Hackfleisch-Eintopf.
Ja, ich finde, das ist einfach, ich als Verbraucher würde denken, bin ich doof? Hältst du mich für so doof? Ich glaube, vielleicht sind manche Menschen so doof, dass sie das dann kaufen, wenn sie Vegetarier sind und denken, ach, das ist damit gemeint, es schmeckt genau wie ein Chili con Carne, ist aber kein Fleisch drin. Okay, ich kaufe das jetzt. Also als ob sind die, also ich fühle mich beleidigt, als ob ich dumm bin, weißt du?
Ja.
Ich bin zu dumm zu schnallen, dass es kein Chili con Carne ist, aber also kann ich voll drauf einsteigen. Bei der
Begrifflichkeit. Merkt man gar nicht.
Merkt man gar nicht.
Verdammt,
sorry,
ja.
Sorry.
Ja, ach, da gibt's ja ganz viele so doofe Namen, ja. Meine Güte.
Aber Martin, ich habe richtig gute Laune. Richtig gute Laune heute, auch wenn man das gerade vielleicht nicht gemerkt hat, aber hast du meine Story gesehen? Von heute?
Ich guck doch alle Stories von dir.
Hast du aber jetzt vergessen, was es ist? Muss jetzt gerade schnell reinskippen, ne?
Erzähl doch mal, was hast du denn heute für eine tolle Story gemacht?
Es ist nicht toll, also für mich sehr toll, wahrscheinlich für alle langweilig, aber es war für mich die letzten 2 Wochen habe ich eine Odyssee hinter mir, die mich sehr mitgenommen hat, weil ich keine Lösung für das Problem gefunden habe. Ich war ja über Silvester in Holland und hatte ein Gaskochfeld und habe wieder gesehen, ach, Gaskochen ist ja so schön und du hast ja zu Hause auch ein Gaskochfeld, warum benutzt du das so wenig? Und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, das liegt bestimmt daran, dass es am Herd außen ist. Weil das Problem ist natürlich auch, da steht direkt der Thermomix in der Ecke daneben mit Plastik und keine Ahnung. Und dann kommt ja neben dem Gaskochfeld der Teppanyaki und dann der normale Induktionsherd. Wir tauschen jetzt einfach mal den Teppanyaki und das Gaskochfeld, dann ist das einfach viel mehr in der Mitte, das Gaskochfeld, und dann benutzt du das auch viel öfters. Das
könnte sein,
Idee,
ne?
Das war meine Idee und ich habe auch gedacht, das könnte wirklich funktionieren, weil Teppanyaki, muss ich echt sagen, das war wirklich eine Fehlentscheidung. Es ist ein geiles Gerät, aber du benutzt es einfach nicht, weil die Reinigungshürde so hoch ist. Du weißt, wenn du das Ding benutzt, hast du eine Viertelstunde Saubermachzeit am Ende und das blockiert dich so dermaßen, das zu machen, dass du es einfach nicht machst. Und das ist, ja, also man hat sich das eingeredet, dann wischst du da mal gerade durch und keine Ahnung, aber wenn du damit mal richtig was angebraten hast, dann musst du dann Reinigungsfunktion, Wasser rein, 10 Minuten warten und dann hat der keinen Ablauf wie so ein Profi-Gastro, sondern du musst das mit C-Was,
oh Gott,
die Flüssigkeit da rausholen. Das geht alles. Aber da musst du richtig einen Use Case für haben, dass du denkst, so, ich brauche jetzt wirklich diese große Pfanne, das mache ich, wenn ich 30 Frikadellen machen muss. Dann mache ich das Ding an. Aber wie oft muss man im Jahr 30 Frikadellen machen?
Ja, du hast falsch angesetzt. Du musst das einfach jedes Mal benutzen und dann so eine Kruste bilden lassen, die immer dicker wird.
Das könnte also natürlich auch Patina sein.
Ja. Es gibt ja auch bei Metallpfannen, kannst du das ja auch so machen, ne? Ja. Dann hast du es nur noch schwarz, so, ne? So ein bisschen so eine Schicht aus Fett und so. Und dann gehst du nur noch danach mit einem Lappen durch oder mit einem Spachtel. Ja, ist ein bisschen fies, aber ich weiß.
Ja,
also aber das ist eine krasse Nummer natürlich, aber ich weiß, was du meinst. Das muss ja dann auch wieder schön aussehen und so.
Ja, putzt man sich ja auch tot. Du kannst es ja nicht so lassen. Du kannst zwar eine Glasplatte kommt da drauf, dass du es nicht siehst, aber trotzdem, es ist einfach, naja, auf jeden Fall war da mein Furz, den ich im Hirn hatte, so wir tauschen das jetzt. Das Schöne ist, ich habe das Gaskochfeld nicht an der Gasleitung angeschlossen, sondern nur an der Gasflasche, die in einem Schrank steht. Das heißt, ist eigentlich ganz easy soweit. Problem 1 ist aber, durch, da ist jetzt nicht viel Schlauchlänge gewesen, dass ich mich das groß rüberrücken konnte, ohne diese ganze Anschlusskonstruktion zu erneuern.
Ja.
Und da fingen die Probleme an. Weil ich habe mich dann versucht, in diese Gasschlauch Rohrgrößen, Muffengrößen einzulesen oder mal zu gucken, was man da bestellt. Und so einfach ist das leider überhaupt nicht gewesen, weil dadurch, dass es ja im Schrank drin ist und da sind ja auch Schubladen mit Besteck drin, da ist zwar noch eine Metallplatte drin, ist es halt auch nicht so ganz einfach, mit einfach einem Schlauch da rumzuhantieren. Deswegen haben die da früher ein Gasrohr reingesetzt, was dann in dem Schrank rauskommt, wo die Gasflasche ist, und dann wird es zum Schlauch.
Ja.
Also haben die so eine Eigenkonstruktion gemacht. Das hat auch immer gut funktioniert. Jetzt muss ich aber ein längeres Rohr haben. Und das ist halt alles nicht Standard gewesen. Und dann habe ich habe bei einem Gasprofi bestellt, die neue Teile. Die haben gesagt, ja, das macht man jetzt nicht mit der Stange, nicht mehr so. Da nimmt man einfach einen Gasschlauch, der mit Eisen, also einem Eisengewebe verstärkt worden ist, damit du einfach safe bist. Ne? Also
ja.
So, das ist ein 1,5 Zoll Gewinde drauf. Auf der einen Seite, das Gaskochfeld hat ein 1,5 Zoll Gewinde, fertig. Andere Seite hat ein 1/4 Zoll Gewinde für die Gasflasche, für diese Druckminderer. Ne? Du kannst mir soweit folgen. Also eigentlich alles easy. Problem ist aber, dass dieser Gasanschluss am Gaskochfeld von unten ist und dieser Schlauch halt wirklich dick ist, der hat halt schon 5 cm Durchmesser. Ne? Und wenn du den von unten gerade anschließt und da kommt direkt eine Schublade, kannst du dir vorstellen, das passt nicht. Du brauchst einen Winkel, einen um die Ecke Winkel.
Scheiße.
Ja. Und dieser um die Ecke Winkel war irgendwas total Spezielles, was da mal verbaut worden ist, weil das ja direkt in das Rohr überging und der Ausgang von dem Winkel ist halt kein Normmaß gewesen. Das habe ich jetzt nach 2 Wochen endlich rausgefunden, dass das kein Normmaß ist, was du nachkaufen kannst. Diesen Winkel kannst du nicht so einfach nachkaufen, der um die Ecke einfach gehen will. Ich müsste ja nur 1,5 Zoll Winkel haben, der um die Ecke geht, weil dieser scheiß Gasanschluss an dem Kochfeld auch
1,5.
Es ist auch 1,5, aber wenn du einen 1,5 Zoll auf 1,5 Zoll Winkel daran setzt, funktioniert das nicht. Weil dieser Anschluss hat irgendwie Spiel. Der braucht irgendwie einen ganz besonderen Winkel, der einen Anschlag hat, damit das wirklich dicht ist. Und das war halt nicht dicht. Also den Winkel konnte ich vergessen. Aber ich habe es heute geschafft. Ich habe mein Kochfeld, nachdem ich jetzt, glaube, 4 Amazon-Bestellungen gemacht habe mit irgendwelchen Zubehörteilen, nachdem der Gasprofi mir auch nicht richtig geholfen hat, bin ich einfach hingegangen. Ich habe dieses scheiß alte Rohr wieder dran gemacht, den scheiß alten Winkel dran gemacht und habe an das 50 cm Gummischlauch-Ding, weil ich da am Ende wusste, am Ende ist eine 1/4 Zoll Muffe dran, die man ja an den Druckminderer macht. Da wusste ich, das ist alles Standard, habe ich jetzt einfach ein Verbindungsstück geholt, 1/4 Zoll auf 1/4 Zoll und ein anderes Stück Gasschlauch dran gemacht und jetzt ist das Ding einfach den Schlauch verlängert. Hätte ich von Anfang an machen sollen.
Ja, am Ende schon, ne? Diese Sonderkonstruktion einfach dran lassen und dann am Ende ansetzen.
Ich wollte es ja auch richtig machen. Ich meine, ich habe jetzt...
Ja, aber wir werden es so schön verbaut haben, ne?
Ja, ich habe das jetzt im Betrieb. Das habe ich wesentlich schon mal den Zustand, dass ich glücklich bin. Ich habe dann heute, gestern Abend noch ein bisschen gegoogelt. Und bin dann, glaube ich, bei Campinggas fündig geworden, weil ich dann einfach auch gesucht habe, ja, wie schließt man denn so ein scheiß Siemens Gaskochfeld an? Das muss doch eigentlich ein Kit dafür geben. Das ist ja jetzt nicht, da denkt sich doch nicht jeder irgendwas selber was aus, wie er das, also du rufst einen Gasinstallateur und der bastelt sich was. Das kann ja nicht sein. Und es gibt anscheinend, ich glaube, von Campinggas habe ich das jetzt, das ist ein Winkel um die Ecke. Der geht aber nicht auf 1,5 Zoll, sondern auf 1/4 Zoll. Also von einem 1,5 Zoll auf 1/4, ein Winkel, der wohl passt, und dann ein Schlauch dran, weil der Schlauch, der jetzt, das alte Stück Schlauch mit 50 Zentimetern, ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Ich weiß, also es ist natürlich, der Druckminderer, der da dran war, der ist eigentlich jetzt auch, der muss nächstes Jahr, müsste er eh getauscht werden, das heißt, ich versuche jetzt noch eine Sache, indem ich dann die ganzen Anschlusseinheiten einfach mal neu habe, damit da nicht auch kein Gasaustritt ist. Wäre ja natürlich ein bisschen doof, wenn das passieren würde. Deswegen will ich am liebsten alles neu machen. Und vielleicht ist jetzt die letzte Bestellung, die dann wirklich auch sicher, zukunftssicher ist. Und ja.
Aber machst du dann noch eine Dichtigkeitsprüfung quasi?
Ja, Ende, das habe ich heute auch gemacht. Ich habe, als das Ding installiert worden ist vor 10 Jahren, hat der mir so ein Spray dagelassen, ja, so ein Dichtigkeitsprüfungsspray. Und das ist irgendwie so eine, da ist eine Flüssigkeit, eine weiße Flüssigkeit drin, die sprayst du halt auf die Stellen, wo Gas austreten kann oder auch auf den Schlauch. Und dann siehst du wohl, wie das Gas austritt oder nicht. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Ich habe das nämlich noch nie gesehen. Und diese Flasche steht jetzt auch 10 Jahre hier rum. Habe ich gedacht, ja, probierst du das einfach mal damit aus? Und ich habe echt 2 Stellen gefunden, wo das passiert ist. Das ist echt total spannend, weil du sprühst dieses diese Flüssigkeit da drauf und dann blubbert das echt wie Brausepulver an den Stellen.
Genau, das ist das Ding, ne? Man sieht es wirklich, wenn es undicht ist, und dann wird man feststellen, man sieht es mit dem.
Weil, und es war auch so, ich hab versucht zu hören, weil du hast ja manchmal Gasrauschen, also bei meinen ersten Tests in den letzten 2 Wochen, wo dann wirklich große Lücken drin waren, da hast du es einfach auch gehört, dass Gas austritt. Und diese 2 Stellen, wo das Gas ausgetreten ist, die habe ich nicht gehört. Also das war, es war wenig, aber natürlich ist es undicht, das darf nicht sein. Und da habe ich mit diesem Gerät oder mit diesem Spray echt gute Dienste gemacht. Also wenn ihr sowas mal installiert oder mal was prüfen wollt, kann ich euch echt empfehlen, so ein Dichtigkeitsprüfungsspray.
Ja, ich habe auch eine Flasche seit 5 Jahren, kommt man ja auch ewig mit hin, ne?
Ja.
Man muss ja immer noch mal sowas draufspülen. Und ich habe immer 2-3 Mal schon bei diesem Dichtigkeitsspray gesehen, wenn jemand was postet, dann schreiben ganz viele, ich nehme einfach nur Seifenlauge oder Spüli-Lauge und dann
kann
das
auch geht sein,
genauso. Ja. Das muss irgendwie sowas Ähnliches sein. Aber
mit ich glaube auch, dass es was Ähnliches ist, aber es ist krass. Ich habe echt gesehen, ach krass, so sieht das also aus, wenn es nicht dicht ist.
Verdammt, ja. Hilft auf jeden Fall weiter. Auch beim, ich habe ja ganz viele Anschlüsse gehabt bei der Außenküche.
Ja.
Ne, Gas das Gasfeld in Holland, für unsere Heizung und überall Gasflaschen dran.
Ja. Ja. Ja, und dann habe ich heute Abend direkt schon wieder, ich habe so einen schönen, den habe ich, glaube ich, auch schon 15 Jahre, einen Kupfertopf. Richtig schöne Stielkasserolle, eine große Stielkasserolle, Kupfertopf.
Ja.
Und ich habe den ewig nicht benutzt, weil ich auch dann auf dem Gas.
Induktion. Ja.
Ja, auf Induktion funktioniert er nicht.
Genau.
Und auf dem Gaskochfeld war dann immer schwierig, das anzuschließen oder anzumachen wegen der Nähe zu den anderen Geräten. Und jetzt echt, oh, ein Träumchen. Also ich bin happy. Ich bin so happy.
Sehr,
jetzt
sehr muss schön.
Ich diese Wave einfach richtig nehmen und schön surfen, dass ich jetzt richtig schön viel auf dem Gaskochfeld mache.
Ja, vor allem ist es jetzt in der Mitte. Du hast so viel Aufwand betrieben. Ja, mach das.
So, Martin, habe ich noch eine Frage. Habe ich mir auch eigentlich fürs Ende aufgeschrieben, aber
verdammt.
Da könnte ich mir vorstellen, dass du Profi bist. Ich brauche ein Rezept. Ich würde morgen kommen Freunde, die haben sich Mac and Cheese gewünscht.
Ich habe noch ein Gewürz hier von Ankerkraut, Mac and Cheese. Nein, ich hab letztens Creamed Corn gemacht, ne? Und dann habe ich eigentlich so gedacht, Creamed Corn ist ja eigentlich Mac and Cheese nur mit Mais.
Mhm.
Oder?
Ja, ich denke auch, es geht in die ähnliche Richtung, ja.
Also bei Creamed Corn nimmt man jede Menge Butter, ne? Dann kommt allerdings schon der Mais. Ich glaube, bei Mac and Cheese machst du die Macaroni als einer der letzten Zutaten rein.
Mhm.
Also die Butter, den Mais, dann gießt du das, dann schwitzt das schon ein bisschen an, lässt es aber nicht braun werden, ne? Dann kommt Mehl drauf, also du machst quasi eigentlich die Milchschwitze, nur dass schon der Mais drin ist. Das kannst du bei Macaroni hier Mac and Cheese auch machen, ne?
Ja.
Ja. Dann gießt du das mit Sahne auf und Milch, also so halb-halb.
Mhm.
Ne? Und ja, das bindet sich ja dann durch diese Milchschwitze, also durch die Butter, die Sahne, dann Salz, Pfeffer, Muskat dran und dann kommt der Käse rein. Und ja, bei Mac and Cheese würde dann vielleicht erst die Macaronis kommen und dann der Käse nur noch so leicht untergehoben werden, damit die Nudeln nicht kaputt machst.
Ja, also Im Grunde bin ich bei dir. Die große Frage, die ich habe ein paar Rezepte auch gegoogelt, ja, die ich mir gestellt habe, welcher Käse? Ich habe Rezepte gefunden, da stand dann, also ich würde auf jeden Fall, hab ich Bock auf Cheddar. Ich möchte auf jeden Fall Cheddar nehmen. Aber dann war halt auch noch Parmesan und Emmentaler drin, gerieben.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, muss ich das oder kann ich auch reine Cheddar?
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel Mozzarella oder Gouda nimmst oder so und einen geriebenen Käse, ne, der nicht so würzig ist, dann machst du halt, so bringst du mit dem Parmesan noch eine Tiefe mit rein. Wir haben auch Parmesan oben drauf gerieben, nochmal extra, ne? Aber das ist so ein bisschen, um die Würzigkeit zu vergrößern, ne? Und Parmesan ist halt schon eine Umami-Bombe, aber du kannst auch ganz... Also,
ich meine, Cheddar ist ja auch eigentlich eine sehr... Also ja. Ich habe das Gefühl, du gleichst mit dem Parmesan den Emmentaler aus.
Genau.
Ja, ja. Aber wenn du nur Cheddar nimmst, dann hast du doch auch gewonnen. Also so habe ich mir das mal gedacht.
Es gibt da auch diese Mischung aus den USA, da diese Pizzakäse. Mhm. Der ist doch auch immer so angeblich Mozzarella und Cheddar. Mhm. Dann hast du so ein bisschen beides, ne? Aber so vielleicht bringt der Parmesan noch so ein bisschen mehr Tiefe rein.
Ja, also ich würde Parmesan wollte ich mir auf jeden Fall auch mal dazu noch mal hinlegen, aber eigentlich habe ich gedacht, würdest du mir empfehlen, einfach nur Cheddar zu nehmen oder würdest du sagen, das reicht nicht oder das ist too much? Ja. Wir reden ja alle von dem, ich würde den Kerrygold Cheddar, den orangenen, gerieben.
Klar.
Schon wollte ich da eigentlich reinballern. Geht das oder ist das too much? Oder zu wenig?
Nee, kannst du auf jeden Fall machen. Mach das. Also ich glaube, das wird auch auf jeden Fall reichen. Ich meine, wenn du Parmesan da hast, dann machst du ihn nochmal drüber zur Not, ne?
Ja. Und dann noch die Frage, weil ich dachte ja eigentlich, es ist ein, man serviert das im Topf oder muss man das mit Käse überbacken? Kommt das in der Auflaufform oder stellt man es nur warm im Backofen oder wie macht
man das? Ich kenne das nicht, also als Auflauf. Also man zieht das so durch diese Käsesoße und dann macht man das in so eine tiefere Schale meistens rein zum Servieren. Also es ist nicht so einfach auf den Teller, sondern es ist sowas wie eine Kasserole oder so, aber immer nur zum Servieren. Ja.
Okay. So kenne ich das. So habe ich mir das auch, ich habe jetzt noch halt einige Rezepte gesehen, wobei das auch teilweise im Grill dann halt war, dass dann nochmal Käse oben drauf kam, nochmal überbacken und sowas. Wäre mir, glaube ich, aber zu viel. Ich würde eigentlich so servieren oder vielleicht auch, wie man das bei Käsespätzle kennt, dass man sie einfach nur noch bei 70 Grad, 75 Grad im Backofen halt vielleicht nur noch auf Temperatur hält, aber nicht, ich würde sie nicht mehr überbacken.
Nein, das bringt gar nichts. Aber ey, schon sehr geil, ne? Also wirklich so ein Topf Mac and Cheese hatten wir letzte Woche als Beilage noch. Da haben wir bei Ross Barbecue ein bisschen was zu essen mitgenommen. Schon sehr geil, aber ist halt auch echt so für, kannst du bei dem Wetter jetzt mal machen und so. Ist absolut kein Sommergericht oder so, ne? So passt zu Barbecue auch ganz gut.
Mani, du hast sehr starke Schwankungen in deinem Mikrofon. Also ich krieg dich gar nicht so laut mit. Manchmal bist du sehr weit weg.
Echt?
Jetzt bist du sehr weit weg.
Hä? Ich komme mal näher, aber...
Ja, ich habe irgendwie, wenn du dich sehr weit zurücklehnst, dann brichst du sehr stark auch weg an den Enden von deinen Worten.
Oh. Besser so?
Ja, jetzt bist du da, ja. Das ist besser.
Ja, das ist das, ne? Einmal mit Profis.
Hast dich zurückgelehnt?
Ich habe mich wirklich so ein Stück zurückgelehnt.
Ja, genau, oder? Das ist ein Riesenproblem. Ja. Man hört kaum noch.
Ja, 10 Zentimeter, ne? Und schon ist es leise. Euphonik wird das regeln. Ich bin da mir ganz sicher. Ansonsten zaubern wir bald mit der Adobe Audition AI.
Vielleicht sollten wir das auch tun, ja.
Ja. Es gibt hier einige Gründe auf jeden Fall dafür.
Ja. Du lieferst uns einige Gründe dafür, ja.
Ja, nee, aber ist schon geil, so ein Mac and Cheese hat schon was.
Und also ich wollte, also die Wünsche für morgen sehen aus, ist es Steak. Es wurde sich nochmal Steak gewünscht, es gibt also wahrscheinlich Rumsteak.
Ja.
Wobei ich lieber eigentlich Ripper einnehmen würde, aber es gibt die bringen Rumsteak mit. Dann haben sie sich Mac and Cheese gewünscht, die Macaroni wollte ich selber in der Pastamaschine machen. Und dann Käsesoße, jetzt bin ich noch am überlegen, welche Beilage. Ich bin ja irgendwie.
Ist das nicht schon zu schade, Macaroni selber zu machen? Ich meine, okay, bei dir läuft das ja mit der Maschine, ne? Ja.
Ich weiß nicht, wollte das Game mal ausprobieren. Vielleicht ist es geil.
Ja, vielleicht sogar besser.
Ja, ja, eben. Ich habe noch nicht so viel Mac and Cheese gegessen. Ich habe noch nicht so eine richtige Benchmark dafür.
Das stimmt, wenn einem das ein bisschen fehlt, dann kann man es nicht so einordnen vielleicht, ne? Ja. Ich muss sagen, wenn ich schon sowas esse, dann würde ich lieber ein bisschen weniger davon essen, aber dann als mit Mais so als Creamed Corn, ne? Das ist so, weil das ist schon sehr mächtig alles, ne? Und so.
Ja. Also ich feiere, es geht auch für mich in die gleiche Richtung, nur halt anderer Kontinent, Gnocchi in Gorgonzola-Soße.
Oh ja, boah.
Es ist ja ähnlich, ne? Das ist Mehlschwitze mit Milch, wenn man es nicht übertreibt, und dann Gorgonzola da rein, dann machst du daraus ja auch eine Soße. Und wenn du da dann Gnocchi reinballerst, dann stirbst du ja, ne?
Es ist also schön noch ein bisschen Rucola drauf, Pinienkerne, vielleicht noch ein paar karamellisierte Birnen.
Das ist jetzt eine richtige Premium-Idee, die macht's ja vielleicht noch ein bisschen leichter. Also wenn du das aber wirklich so straight.
Klassiker.
Straight ist, wirklich nur Gnocchi mit Gorgonzola-Soße. Das ist ja so ein mächtiger Klopper. Ich find's mega geil. Aber es geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung, weil Gnocchis sind ja auch so eine Magenbombe. Und also Macaroni in Cheese würde ich, glaube ich, genau in die gleiche Ecke stellen. Bin ich sehr gespannt, wie es mir morgen Abend gehen wird. Aber die Frage nochmal, was würdest du für eine Beilage empfehlen? Ich habe irgendeine Gemüsebeilage. Ich habe jetzt, weiß nicht, Salat, weiß ich nicht. Ich hatte mal irgendwas mit Brokkoli gedacht. Vielleicht.
Ja, aber dann so ein gedämpfter Brokkoli einfach nur dazu, oder?
Ja.
So ein bisschen klassisch amerikanisch ist das ja schon, ne?
Ja, weil ich entweder das oder wenn wir, ich hätte noch gedacht, vielleicht ein bisschen im Backofen, so, dass es so ein bisschen Bräune kriegt, vielleicht noch ein bisschen fester bleibt.
Also ich finde aber zum Beispiel bei Brokkoli so Bräune nicht gut.
Ja, das muss auch.
Das wird so super schnell bitter.
Ja, da hast du recht. Ja. Da musst du echt aufpassen. Ja.
Dann wird schon eher sowas wie Rosenkohl machen, so auch so wie du sagst, so blanchiert und dann im Backofen so gesmashed oder sowas. Ist auch geil.
Ja, Rosenkohl ist eine Idee. Ja.
Aber ja, mag halt nicht jeder, ne?
Ja.
Also es ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn du den so machst, ne? Also das ist, wenn du Brokkoli einfach zu Tode kochst, bis der grau ist, ja, ne, wie bei Oma so, ist natürlich auch lecker, aber das mag halt echt nicht jeder, ne? Aber wenn du nur so blanchierst, bis der weich ist, ne, und dann smelchst und dann nochmal so röstest.
Du meinst Rosenkohl?
Rosenkohl, ja.
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 Nee, also ich, Rosenkohl ist auch noch nicht. Aber Brokkoli, ja, und dann nur dämpfen ist vielleicht auch noch.
Ja, so wirklich, ne? Kann ja schon ein bisschen Geschmack dran bringen, ne? Aber so, ne? Aber Salz, Pfeffer, ein bisschen Öl oder Butter oder irgendwie so.
Ja.
Butter geht ja eh überall drauf. Aber ansonsten musst du halt aufpassen, weil es ist ja schon ein super deftiges Essen, ne?
Ja, ich hatte auch einen Salat, ist natürlich auch frisch dazu, aber irgendwie ist ja jetzt auch nicht Salatzeit, ne? Also
da kenne ich nur einen Salat, ne? Grilled Caesar oder so. immer gut. Auch schön mit Parmesan und so einer Sardellensoße.
Ja. Stehe ich, also echt mein absoluter Lieblingssalat. Wenn nicht sogar mein Lieblingsgericht, aber ich glaube, das wäre mir jetzt auch too much dazu.
Da kann ich sogar noch was Kulinarisches gleich zu erzählen, aber lass uns das hier noch abschließen. Ja. Ich habe ja nicht viel Kulinarisches in letzter Zeit so gefühlt erlebt. Auch
ich
lasse
mich da gerne hinspringen. Also ich habe meine Beilage habe ich mit dem Brokkoli jetzt, also ich bin zufrieden.
Ja, ich wollte letztens so original Caesar Salad irgendwie machen. Zu Hause hatte ich richtig Bock drauf.
Hast du dann extra auf diese Holz-Salatschüssel gekauft, die man auf Instagram mal gesehen hat, in so einem Restaurant, wie es original gemacht würde? Ich habe das Video gesehen und wollte diese Holzschüssel haben.
Ich weiß genau, welches Video du meinst. Ich glaube, ich habe auch wegen diesem Video Bock auf ein Caesar Salad bekommen. Also wo du dann wirklich dieses Dressing vor dir
Gast macht,
frisch... Ja, mega cool, ne? Ich meine, sowas hat man halt wirklich in den 70er, 80er Jahren ohne Ende gemacht, in guten Restaurants, ne? Nee, ich hatte halt Bock auf Caesar Salad, aber meine ganze Familie hatte keinen Bock so auf diese Sardellensache und sowas und wir konnten uns da nicht einigen. Und dann haben wir einfach an dem Sonntag beschlossen, lass uns Spaziergang machen, dann gehen wir zur L'Osteria. Ich wusste, wir waren da letztens schon mal irgendwie nachmittags sind wir da gelandet auf eine Pasta Die haben auf jeden Fall Caesar Salad und die haben auch eine Pizza mit Caesar, also eine Caesar Pizza, also das ist so quasi ein Caesar, also statt Tomaten so eine weiße Soße drauf und dann der Salat und Parmesan und so, ne? Und dann habe ich einfach haben wir uns ein Caesar Salad geteilt und ich habe diese Caesar Pizza gegessen. Mhm. War beides mega gut, also dafür, dass es ja ein Franchise-System ist, ne, also schon ein bisschen ein teureres, hochwertigeres, ne, war das echt ein gutes Essen, ne, Pizza ist ja immer gut da und Caesar Salad war auch echt cool. Und dann war dann diese Gelüste auf jeden Fall gestillt. Ist halt auch so ein Ding, ne, so mal nachmittags irgendwo mit der Familie ins Restaurant gehen. Bei L'Osteria ist halt so ein Trubel, da geht das eh unter. Und es sind super viele Familien auch da, ne.
Boah, ich war, glaube ich, noch nie in L'Osteria essen. Das war immer noch Vapiano, wie es das noch gab. Aber ich bin, glaube ich, noch nie zu L'Osteria reingegangen.
L'Osteria gibt es auch in Köln bestimmt auch schon 8-9 Jahre. Mhm. Und also die erste, weiß man, wo die aufgemacht hat. Und es war sogar, glaube ich, die zweite in Deutschland. Und ja, ich es war das schon immer das bessere Vapiano, ne? Das ist schon noch eine andere Sache.
Ja, es ist halt verrückt, das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Wir haben ja, ich glaube in, ich weiß nicht, wo in Bonn eine ist, da waren Vapiano, doch, in Bonn ist einer, aber wir haben jetzt sogar einen in Wachtberg, das ist hier oben in der Grafschaft, das ist auf halbem Weg nach Bonn, in so einem kleinen Industrie-Shopping, da ist auch einer, also wirklich kleiner, aber da ist auch ein L'Osteria, vielleicht muss ich da einfach mal Vorsprech geben, mal probieren.
Also ne, verspreche jetzt nicht zu extrem viel, aber ich finde so in dem Rahmen, also Deutsch immer noch besser als Vapiano.
Ja, ich fand Vapiano jetzt eigentlich auch nicht, ich meine, ich habe die Pasta nicht so gern gegessen da, aber fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also von Franchise fand ich das schon gut gemacht. Es war halt nervig zu essen, wenn du mit mehr wie zwei Leuten da warst und du isst
genau
halt
was anderes.
Das ist halt, fand ich vom Essen her total unschön. Ich fand es aber vom Design, von den Gerichten und so, war es schon echt gut. Frische Zutaten, vom Konzept her. Das hat mir echt gefallen, nur halt, es macht halt keinen Sinn, mit irgendwem dahin zu gehen, außer du bist alleine oder zu zweit. Ne?
Und am Ende war auch nicht mehr so alles so frisch. Das wurde auch schon irgendwie vieles wegoptimiert, das kann ich dir auch sagen.
Das habe ich auch nicht mehr gesehen, ja. Ja. Ich, wir hatten im letzten Dezember ein Freund von uns italienische Hochzeit bei uns in der Gärtnerei gehabt und da waren auch viele Italiener da und ich hab da das erste Mal begriffen, Martin, dass wir mit unserer Pizza-Rand-Dip-Idee wirklich ich glaube, wir töten Italiener mit dieser Idee. Die drehen sich im Grab um. Ne? Da habe ich, weil das war auch, ist ein Italiener da und der hatte eine amerikanische Frau. Und dann kamen wir irgendwie so auf das Thema und da ging es um die Amerikaner mit Ranch Dip, ne?
Ja, die mega.
Aber die Italiener, die wir saßen, also das ist eine Scheiße, das kannst du nicht essen. Die so, ja, aber ich mach das ja auch schon mal, so mit dem Rand und so. Ja, aber du musst den Rand essen, das ist doch lecker, so wie es ist, da musst doch nicht irgendein Dip dazu und dann ertrinkst du das in dem Ranch-Dressing, das ist doch scheiße. Und da habe ich dann gedacht, ja, okay, dieser Pizzarand-Dip-Idee ist schon einfach fucking amerikanisch, die du da so...
Ja, kann ja auch also einfach sein, also ich habe das ja von Smiley's Pizza übernommen, dass sie es aus den USA mit übernommen haben, ne? Ja. Und ich finde das einfach lecker. Es gibt übrigens inzwischen bei McDonald's Ranch Dip. Kannst du ja nicht wissen, weil du ja nie da willst. Nein, weiß ich gar nicht. Aber ich habe mich vielleicht 2-3 Mal in den letzten Monaten da verirrt. Und da gibt's auch Curly, also gibt's so Curly Fries, also diese gewickelten Pommes mit Ranch Dip. Und das ist mit Abstand das Beste, was es bei McDonald's gibt. Hm. Ja.
Ja, also wenn ich zu Hause Pizza mache, ich mache kein Ranch-Dressing, wobei es in die ähnliche Richtung geht. Ich finde einfach total genial, du nimmst einen Becher Creme Fraiche, die 200 Gramm Becher, nicht diese teuren, ich weiß nicht, wie die Kraft, oder ich weiß nicht, wie die Marke heißt, wo da nur 100 Gramm drin sind, sondern wirklich einen großen Becher Creme Fraiche, ein oder zwei Knoblauchzehen reinpressen, ein bisschen Salz. bis fertig. Das Zeug ist einfach total Porno für Pizzarand.
Das glaube ich, ja.
Aber es ist, na, es ist, ja, es, ich habe dann auch drüber nachgedacht, ich meine, man schmiert das ja nicht auf die Pizza. Es ist wirklich nur, um den Rand nochmal so ein bisschen zu genießen. Aber ich kann natürlich auch die Italiener verstehen, die sagen, das ist Todesurteil. Ich töte dich.
Weißt du, was auch gut ist, wenn du ein Caesar-Dressing einfach als Dip nimmst?
Oh ja, ja, haben wir ja auch schon gesprochen. Ne? Caesar-Dressing ja, ist auch...
Stimmt.
Ja. Oh, geil.
Ja, ja.
Habe ich auch schon gemacht. Finde ich auch super lecker. Aber ja, ich verstehe den Italiener, ja.
Ja, und aber dank des Pizzastahls kannst du jetzt auch noch bessere Pizza zu Hause machen, wa?
Ja, also ich bin sehr zufrieden schön damit. Ich muss jetzt noch ein bisschen am Handling arbeiten, weil, wie gesagt, die erste Pizza, ich habe es ja hier im Podcast erzählt, hat sich so richtig schön auf den heißen Stahl gewickelt, weil ich einfach, ja, der Teig war sehr, sehr weich und ich hatte zu wenig Grieß oder Semola unten drauf. Ja, ich plate jetzt immer schon die Pizza auf dem Schieber, dass sie nur runterrutschen muss und dann geht das. Das
war wirklich cool. Aber du hattest vorher noch gar keine Pizza da drauf gemacht. Das ist die allererste gewesen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich dieser Effekt, wie wenn du Pfannkuchen machst. Der erste Pfannkuchen wird immer so ein bisschen schwierig.
Ich glaube, es lag wirklich an der Bedienung. Ich habe die Pizza halt auf dem Tresen gemacht und das ging schon nicht so geil auf das Blech drauf, also auf den Pizzaschieber, weil, wie gesagt, der Teig war sehr sehr weich, sehr hatte viel Wasser drin und ja, das war einfach dumm. Es war einfach richtig, richtig dumm. Und vor allen Dingen, weil dann hast du dieses Semola auch nicht überall drunter gehabt und dann wolltest du es mit Gewalt von dem Schieber runter auf die heiße Platte haben und dabei ist es halt komplett zerstört. Ich habe das Wochenende drauf das wieder gemacht und da waren alle Pizzen perfekt. Also das hat dann wirklich gut funktioniert. Aber man muss ein bisschen Handling dran sich einfallen lassen. Aber es ist gut. Für Heimpizza fand ich das wirklich eine geile Alternative, die einfach ein bisschen schneller ist, auch wie ein Pizzastein.
Ja.
Macht Spaß.
Und beim Pizzastein hast du ja immer die Angst, dass der irgendwie mal kaputt geht oder runterfällt und so.
Ja, ich hab, genau. Ich hab den Stahl jetzt, hab den Karton einfach aufbewahrt. Ich bewahre den Stahl jetzt in dem Karton auf. Es ist ganz dünn. Und der steht jetzt auch senkrecht irgendwo in diesem Karton. Ja. Das würde ich mit einem Stein, hätte ja viel zu viel Schiss, dass das Ding mal umfällt und dann geht's kaputt. Und ich hatte mir einen Pizzastein mal von Freunden ausgeliehen. Der lag halt die ganze Zeit auf einem Rost in der Wärmeschublade unter dem Backofen. Oder dann habe ich ihn unten drin liegen lassen im Backofen. Was auch total dumm war, weil dann hast du irgendwas Fettiges mal oben gemacht, dann tropft das runter. Das stinkt ja dann noch viel mehr alles. Also es war, Pizzastein fand ich sehr anstrengend im Handling zusätzlich. Deswegen, ja, mit dem Stahl bin ich bisher echt sehr zufrieden. Und ich freue mich schon wieder auf den Sommer, wenn ich dann im Pizzaofen im Garten
Wenn der Uni wieder angeschmissen wird.
Genau das, ja.
Ah, ich freue mich auch mega drauf. Mein Sohn hat mir zwar gesagt, Papa, du hast ein bisschen übertrieben letztes Jahr mit dem wir haben zu wenig gegrillt und so irgendwie coole so Barbecue-Longjobs und so gemacht. Da hat er auch vollkommen recht, ne? Aber wenn man so einmal da so sich da reinfuchst und, ne, dann ist das schon wie so ein ausfüllendes Hobby, ne, das ganze Ding.
Ja. Ja, aber ich fand, mich hat das letztes Jahr auch sehr mitgerissen und ich habe viel damit gemacht, aber zur Freude aller, ne? Also da kam keiner, hat sich beschwert, weil das war echt mal was anderes.
Ja, und ich muss mal sagen, ich habe echt viel mit Teig gemacht, was ich schon seit der Entwicklung der Bannrezepte für das fette Buch nicht mehr gemacht habe, ne? Das ist ja auch schon ewig, ja?
Ja.
Ja, und deswegen immer ganz cool, wieder sich damit zu befassen. Und ich habe ja jetzt das Buch hier von Jo Simula, ne? Das Backbuch.
Ja.
Und vielleicht ist das jetzt mal der nächste Schritt. Ich habe mir so überlegt, so einfach random ein Rezept da rauszusuchen und ich zwinge mich, das zu machen. Also wenn es nicht ein Rezept ist, was ich nicht essen will, dann nicht, aber ne, wenn ja. Sonst sind da eigentlich so coole Sachen drin. Ne?
Ich habe das jetzt auf Insta schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob der Jo Simula das auch macht. Das sind irgendwie diese Pizzateige, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Du hast irgendwie eine, wie eine Auflaufform, wo das Mehl drin ist und dann besprenkelst du das mit Wasser, so dass ich so, so Würste, du schüttelst das irgendwie und das lässt du einen Tag stehen und verarbeitest am nächsten Tag erst weiter.
Ja.
Irgendwas das ist mit das. Wasseraufnahme, ich habe keine Ahnung, wie das ja, heißt. Ja.
Das ist, ich weiß, was du meinst, und dann wird das nur gefaltet, ne?
Ja, irgendwie sowas. Das sieht total spannend aus. Die Pizza sieht mega aus. Ich habe nur keine Ahnung, wie das heißt. Wenn du das in dem Buch findest, mach mir ein Foto und schick mir das jetzt mal bitte rüber. Ich würde das gern mal ausprobieren. Ich glaube, der Grilltyp oder sowas, den habe ich bei dem Food Finisher Workshop, der hat das, glaube ich, irgendwann mal, den muss ich mal stalken nochmal auf Instagram. Der hatte so ein Rezept irgendwann mal gemacht. Würde ich gerne echt mal ausprobieren. Als Pizzateig. Was das kann. Müssen wir mal den Namen raussuchen.
Ja. Das, was du erzählst, wurde mir irgendwie so berichtet mit Mehlen aus Frankreich. Es gibt irgendwie da Mehle, die so eine krasse Eiweißstruktur haben, dass sie so viel Wasser binden können, dass sie dann auch nicht geknetet werden, sondern wirklich auch nur mit Wasser mit Mehl angerührt werden und dann faltet man das. Mhm. Man muss das nicht mehr durchkneten. Das macht dann die Zeit. Ja, aber gar keine Ahnung von, ja. Müssen wir eigentlich mal hier den Josimula ranholen und dann musst du uns das erklären.
Ja, der kommt doch bei dir aus Köln, ne?
Ja, ich bin im stetigen Austausch, sagen wir so.
Ja, mach das mal. Ich würde mich auch interessieren. Also es hört sich, mir hat jetzt, da waren wir, wie wir an Silvester waren, unsere Freunde, die da auch waren, der sagte mir, ja, kennst du Josimula? Ich kannte den vorher nicht so richtig.
Ja.
Ja, ich mache jetzt immer die Brötchenrezepte von dem und mega und alles, was ich von dem gemacht habe, das gelingt immer, ist mega lecker. Und er hat mir dann rübergeschickt und seitdem folge ich dem auch auf Instagram und guck mir das an, was der so fabriziert. Ist auch sehr, sehr spannend.
Ein ganz, ganz tolles Format. Und ich weiß nicht, haben wir schon mal darüber gesprochen, wie das entstanden ist?
Freunde von mir, die haben das dann auch erzählt. Der ist ja jetzt während Corona eigentlich komplett groß geworden, ne?
Ja, genau. Der war eigentlich Veranstaltungstechniker und war dann halt in quasi in Kurzarbeit zu Hause, ne? Und ja, hat dann irgendwie irgendwas machen müssen, weil er sonst, glaube ich, einen Rappel bekommen hätte und hat dann einfach angefangen zu backen und sich da auszuprobieren und hat das auf TikTok geteilt. Und ja, der hat da auch eine riesen Entwicklungskurve mitgenommen, wenn du so siehst, wie die Videos sind und so, ne?
Ja.
Ja, und macht das wirklich sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, alle Leute lieben den. Ich war auf der besagten Gamescom-Party beim Sturmwaffel damals und da haben wir uns kennengelernt und super stundenlang unterhalten und wirklich große andere Influencer, weibliche Influencer aus Deutschland, die ihn da gesehen haben, meinten, oh mein Gott, du bist Josimula. Ich gucke, ich feiere voll deine Videos. Das ist irgendwie so skurril. Ja. Weil, ja, das waren Leute, die so Millionen Abonnenten haben und so. Ja. Und die feiern den alle. Der ist einfach so kernsympathisch, ne? So, das ist so.
Ja, ne? Sieht man auf jeden Fall in den Videos. Und wenn du dir auch mal seinen Blog anguckst, der hat sich ja dann auch krass entwickelt in kürzester Zeit an, was ein Wissensarchiv, das an Rezepten. Mega.
Ja, und dann hat er noch das Buch rausgebracht. Und das war kurz vor Weihnachten. Guter Zeitpunkt. Ja. Sehr guter Move. Also das ist so, das siehst du mal, wenn du Vollgas gibst und was mit Leidenschaft und Liebe machst, ne, dann zahlt sich das auch immer aus.
Ja, einfach
in lecker guten, in guten Feedback von seinen Zuschauern. So in der Form meine ich natürlich. Ja.
Ja, cool. Wie wir hier jumpen, ist echt
dafür, dass ich gar keine Themen mitgebracht habe.
Ja, läuft das doch richtig schön rund.
Ja.
Ich habe in der letzten Folge ja auch versprochen, jetzt gerade wo wir bei Brot und Mehl sind, passt das eigentlich ganz gut rein. Ich habe ja gefüllte Pasta gemacht, habt ihr ja alle auf Insta ja auch groß gesehen. Waren auch Freunde da, die haben sich immer gedacht, ach, lass uns doch mal gefüllte Pasta nochmal machen. Dann haben wir dreierlei verschiedene gemacht. Und wir haben ja die Pasta-Maschine, die automatisch das Mehl knetet oder wiegt, knetet und dann halt fertigen Lasagneplatten auch rauspresst, die man dann auch für Ravioli benutzen kann, können sollte. Das haben wir halt verwendet und wollten da einfach mal gucken, wie wir damit so performen. Das hatte ich auch schon mal gemacht und ich hatte ein Riesenproblem mit Mehl, weil diese Teigplatten alle aus der Maschine kamen und dann schon leicht gerissen waren oder auch nach dem Füllen gerissen. Ich habe so ein Ravioli-Brett, das ja. ist mit so Kugeln, da machst du die erste Lage rein, dann machst du die Füllung drauf und dann rollst du mit die zweite Lage mit dem Nudelholz da drüber und dann wird das geschnitten. Also eigentlich super easy, aber ich hatte tierisch Probleme mit dem mit der Konsistenz von dem Teig gehabt, weil der einfach viel zu trocken gewesen ist. Ich habe in der zweiten Charge einfach nochmal 40 Gramm mehr Wasser dazu gemacht. Das ging auch nicht wirklich besser, bis ich dann festgestellt habe, also ich habe mich an das Rezept aus dem beiliegenden Buch gehalten, auch für gefüllte Nudeln. Das hat sogar, ich habe kein Ei genommen, ich habe kein Cemola genommen, es war reines Mehl und Wasser. Ich habe 0,0er Mehl genommen.
Und ja.
Das ist krass.
Du hast einfach dein Pizzamehl genommen für die Nudeln oder was?
Ja.
Und das war das Ding am Ende.
Das war das Ding am Ende. Ich habe sonst halt auch immer, ich wollte mich einfach mal an das Rezept halten. Normalerweise mache ich Nudeln immer gerne mit Ei und auch mit Cemola. Cemola, also dieser, dieses Nudelmehl aus Grieß, also Hartweizengrieß. Und das gibt's immer in einer feineren Stufe. Also nicht dieses grobe Hartweizengrieß, was man so kennt für Grießknödel, sondern feiner. Das habe ich extra im italienischen Supermarkt gekauft. Das finde ich auch mega lecker. Und ich habe halt gedacht, so, ja, im Rezept steht das halt nicht drin. Ich halte mich jetzt einfach mal an das Rezept und habe einfach reines Mehl genommen. Und weil ich sonst immer, ich glaube, 200 Gramm Cemola, 100 Gramm normales Mehl oder dann nehme ich dann auch immer das 0,0er und Ei und Wasser genommen habe, hat das immer funktioniert, aber war natürlich auch nie eine gefüllte Nudel oder eine Platte. Und dieses 0,0er Mehl habe ich dann bei der letzten Charge komplett weggelassen, habe dieses 405er Mehl genommen, wo Leute ja auch sagen, das wäre ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, was halt Unterschied ist, was du auch gesagt hast, ist Eiweiß, ne?
Wie viel Eiweiß, also wie sind die Proteine, wie bindet sich das, ne? Und umso mehr Wasser kann das dann aufnehmen, ne? Ja, das ist so ein Ding
genau.
irgendwie
da. Ja, genau. Und es ist halt so, dass dieses Pizzamehl, ob es jetzt 0,0 ist oder nicht, was die 0,0 aussagt, weiß ich nicht, aber es ist halt fast 13 bis 14% Eiweiß. Und es ist halt viel, viel mehr, wie ein normales 405er hat oder ein normales Mehl. Und ich glaube, das war halt nachher echt der Knackpunkt. Und mit normalem Mehl und ein bisschen mehr Wasser habe ich auch reingetan, kamen da richtig schöne, sehr elastische Nudelplatten raus, ohne dass sie gebrochen sind, ohne dass sie aufgeplatzt sind. Dann hat es endlich geklappt. Aber da musst du auch wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl und Austesten reinstecken, bevor du dann mal so Nudeln machst, ja.
Ja, aber das ist ja auch dafür da, dass du mehr Wasser bindest und dann, dass das saftiger wird und ne.
Hinterher hört sich das total logisch
an. Ja. Aber genau, wenn du halt nur Lasagneplatten machst, dann ist es ja eigentlich schon fast egal, ob das Risse sind und so, ne?
Ja, im Grunde hast du recht, aber sie sahen halt wirklich, also ich fand das für Lasagneplatten auch nicht so schön. Also es war halt nervig, weil die laufen halt da raus und sind schon bröselig, so, ne? Ja, okay. Dann hast du Löcher drin, also das fand ich irgendwie immer kacke. Also ich werde jetzt einfach mehr auf das Mehl achten, ein bisschen mehr Wasser reintun und dann vielleicht einfach auch noch mal eine Lasagne daraus ballern in der Form. Der Heiko, ne, unser Lieblingshörer klar. aus der Schweiz, hat mir dann auch direkt geschrieben und sagte, also er macht zum Beispiel immer mit, ich glaube mit Cemola und Ei, alles, er macht alle Platten. Also alle Nudeln macht er damit, selbst gefüllte Nudeln, und hat damit kein Problem. Also vielleicht werde ich auch mal eine Charge mit Cemola probieren und Ravioli, wie das funktionieren wird.
Wie gesagt, ich bin ja nie im Nudelgame gewesen und ich bin mal gespannt, wann ich da jetzt reinfalle.
Ich würde das auch nicht. Ich habe das früher mal gemacht, da hatte ich so eine Hand, da war ich dann so
ein, ja, so ein, ich weiß.
In Hardcore-Foodie im Beginn des Experimentierens und der Romantik seine eigene Nudel zu machen, das hat echt, ich habe es vielleicht 2-3 Mal gemacht und dann war das Ding echt für mich gestorben, weil diese Handnudelmaschine hat natürlich nochmal eine gewisse Romantik, aber das Game ist mir viel zu anstrengend. Ich habe keinen Bock, einen Teig und dann ruhen lassen und dann durch die Maschine und dann ist es, dann reißt es auch und dann hast du da was verkackt. Bei dieser Pasta Maker ist halt echt geil, wie schnell das geht. Du hast echt innerhalb von 5 Minuten frische Pasta. Das Nervigste an der ganzen Aktion ist vielleicht noch ein bisschen die Reinigung. Und selbst die ist innerhalb von 5 Minuten erledigt. Und das Geschmackserlebnis, was du gewinnst, ist echt unglaublich gut. Also das lohnt sich, will ich damit sagen.
Ja. Zumal sowas ja auch einfach nicht günstiger wird, fertige Pasta zu kaufen, ne?
Ja, und es ist wirklich nochmal ein Unterschied. Also ich hätte ja auch gedacht, du kaufst fertige Pasta, wenn du sie brauchst, im Beutel, im Rewe, kaufst du richtig auch die teuren.
Ja.
Und es ist einfach ein so krasser Unterschied nochmal zu selbstgemachter frischer Pasta zu Hause, dass ich einfach denke, ja, geil. Weil du kannst die auch ganz anders, ein Al dente von so einer Nudel zu einer gekauften ist komplett anders. Also das kannst du nicht beschreiben.
Ich habe übrigens letztens so ein italienisches Magazin auf Weedle mir angeguckt, ne? Diese online, diese App da für Zeitschriften. Da kannst du ja weltweit so Zeitschriften lesen und bei einer italienischen Kochzeitschrift werden einfach voll viele Pasta-Automaten beworben. Und dann dachte ich mir so, die gehen halt auch echt mit der Zeit, ne? Also so wie der Holländer seinen Airfryer hat und seine Senseo-Kaffeemaschine. Haben die Italiener anscheinend auch ihre kleinen Pasta-Maschinen zu Hause stehen. Die machen den Teig auch nicht mehr selber. Die benutzen alle so einen Teil.
Ja, aber wenn du dir mal anguckst, die Italiener haben ja auch, die essen ja sehr viel Pasta und die kaufen dann auch sehr viele fertige Pasta, aber auch getrocknet. Ist ja auch, also auch da gibt es, glaube ich, von teuer bis günstig echt krasse Unterschiede von Geschmack und Konsistenz.
Wohl wahr.
Aber ich finde es kein, also bei der Pasta finde ich es keinen Rückschritt. Senseo im Bereich Kaffee finde ich schon einen qualitativen Rückschritt, wenn du das jetzt nimmst. Und ich meine, du kannst jetzt den Airfryer für die holländische Küche als definieren, wie du willst. Beim Kaffee ist es ein Rückschritt. Und ich denke, aber eine Pasta-Maschine, die du zu Hause hast, würde ich in dem Vergleich einfach nicht als negativ sehen. Also ich würde es auch
in der
italienischen Kultur nicht negativ sehen.
Ja, aber es ist so ein zur Handarbeit vielleicht ein Rückschritt, oder?
Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, die Handarbeit war halt vorher auch nicht da. Weißt du, natürlich hast du die Mutti, die das, oder die Oma, die das dann gemacht hat. Aber auch, ja gut.
Ja, du ermöglichst halt Leuten, die vielleicht arbeiten gehen, dass sie mal doch eher eine frische Pasta noch schnell machen können
du hast recht. Ne? Das ist, kulturell ist es schon irgendwo ein Rückschritt, weil die Fertigkeiten und die Kultur, dass dann die Nonna da gesessen hat und hat die Pasta für die Familie gemacht und sowas, ja, das ist natürlich immer ein Zeitproblem.
Vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es auch so für die verschiedenen Pastasorten extra so regionale Aufsätze. So aus der Region gibt es ja die Pasta, wie gibt's
Ja, es gibt echt mittlerweile auch kannst du nachkaufen. Ich glaube, du kannst dir sogar mittlerweile Kupferaufsätze für das. Ich habe ja einfach das sind Plastikaufsätze, die dabei sind. Du kannst dir das sogar veredeln mit so richtigen, wie heißt es, Matrizen heißt es, glaube ich, aus Kupfer und keine Ahnung, wie das die richtig teuren Profi-Pasta-Maschinen haben. Und du hast echt richtig viele verschiedene Pasta-Arten, die du kaufen kannst. Also
Matrizen. Diese Form, ja. Ja, krass. Wusste ich auch nicht. Ja, cool.
Nee, sehr schön.
Sehr spannend.
Ich habe dann meine Lieblingspasta, ich habe Rote Beete Pasta gemacht. Also ich habe Rote Beete Saft mit in den Teig getan, dass es schön rote Pasta wird. Und gefüllt haben wir das auch nochmal mit einem Rote Beete Püree mit Ricotta und Trüffel. Und dann gab's, die wurden dann in brauner Butter geschwenkt und da kam dann auch nochmal Parmesan und Trüffel gehobelt drüber. Die waren echt sehr geil. Dann hatte ich eine Ravioli gemacht mit braunen Champignons und Bacon und Zwiebeln in Butter angeschwitzt, mit Ricotta gemischt und Parmesan, also als Füllung.
Ja.
Das waren so krasse Carbonara-Vibes im Geschmack. Also du hast die Pilze eigentlich gar nicht wahrgenommen, aber in dieser Kombination mit Bacon, Ricotta, Parmesan und dann das Umami von den Champignons war das halt total krasse Carbonara-artige, obwohl überhaupt kein Ei drin war, Carbonara-artige Nudeln. Und dann wollte ich den Klassiker auch noch machen, aber das ist, glaube ich, eher eine Tortellini, wo Mortadella und roher Parmaschinken oder gehäckselt mit Parmesan und Ricotta. Und dann haben wir schön geröstete, gehackte Pistazien drüber gemacht und so eine ganz leichte Parmesan-Sahnesoße, also nicht so dickflüssig, aber da einfach so ein bisschen draußen. Ich wollte die nicht alle mit Butter machen. So ein bisschen Sahne, Parmesan-Süßchen, aber nicht zu dick. Und dann diese gehackten Pistazien. Die waren geil.
Du hast es aber auch seit letztem Jahr mit Pistazien, ne? Boah, das ist wirklich so ein Ding, was du aus dem Urlaub mitgebracht hast, ne?
Ja, also ich mochte schon immer total gerne Pistazien, ja. Aber Sizilien-Urlaub war echt ein Game-Changer. Was die da einfach alles mit Pistazien gemacht haben und wie geil das auch war. Ja, sehr geil.
Ich hab übrigens auch was Kleines noch zu Pistazie. Und zwar hat hier ein richtig cooler Schokoladenladen aufgemacht. Und die heißen Lumpaland Labs. Habe ich auch einen Post sogar gemacht. Mein letztes,
ja, hab ich gesehen.
Mein einziger Post, glaube ich, dieses Jahr. Und ich habe letztes Jahr bei, die haben irgendwie Anfang Dezember aufgemacht und ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht, wo ich gewonnen habe. Dann gab es so 6 Döschen von deren Schokoladendragis, ne? Und die machen das in so einer Trommel und da sind so wirklich sehr kreative Kombinationen drin. Ich glaube, wenn man so Trajets macht, ist es ein bisschen, also einfacher als Pralinen herstellen, ne? Mhm. Und hat trotzdem ein tolles Erlebnis. Und unter anderem waren da halt im Kern so gesalzene Pistazien. Da drumherum war so dieses, kennst du dieses Pulver von so gefriergetrockneten Himbeeren? Also kennst du diesen Geschmack?
Ja, ja,
das
ja,
ist ja, ja so ein bisschen knalliger ist dieser Himbeergeschmack, ne? So pritzeliger. Ja. Und dann eben halt nochmal eine dunkle Schokolade drum. Und dann waren die außen nochmal so dunkelgrün gecoated, weil die so, also mit so einer Schokoladenglasur, weil es ja Pistazien-Trajets sind, ne? Und das ist total geil. Und ich habe die ersten paar so gegessen und das war zwar lecker, aber dann habe ich so ein Trajet so einfach so auf der Zunge zergehen lassen. Dann hast du erst diese super hochwertige Schokolade. Ich glaube, das war so eine Valrhona-Schokolade. Dann kommt diese Himbeere und dann kommt diese salzige Pistazie. Das war so ein Genuss, das war so genial gemacht. Also war am Anfang noch voll underrated, aber am Ende so meine Lieblingssorte. Total cool. Und die machen sehr, sehr kreative Sachen. Die haben zum Beispiel so eine Weihnachtsgurke gehabt, so eine riesige Gurke in dunkelgrün, die man zerschlagen kann. Da waren da lauter so Trajet Weihnachts.
Und diese Weihnachtsgurke
war die
auch zum Essen?
Ja, ja, genau. Die war auch Schokolade. Okay. Und das wird demnächst da kommen, dass sie auch extra Formen herstellen können, ne? Also jetzt gerade verkaufen sie für Valentinstag so Schokoladenherzen, die dann gefüllt sind mit dieser Schokoladendragees, ne? Ja, das ist eine super, also das ist eine Frau, die das herstellt, die hat auch da als Schokoladier, ich glaube, einen Meisterbrief oder sowas gemacht, ne? Und die ist da super krass am Start. Die hat auch ein Törtchen damals gelernt und okay, die macht nur verrückte Kombinationen und hat da so 20 verschiedene Sachen, so Trajet-Sorten. Kann man immer so ein Döschen kaufen. Ist ein bisschen preisintensiver als M&M's, aber wenn du so überlegst, so im Vergleich zu Pralinen, ist es halt schon wieder viel günstiger, ne? Mhm. Man muss halt auch einfach da so eine neue Wertigkeit drin sehen und nicht einfach irgendwie mit anderen Trajets aus Schokolade vergleichen. Ja. Ja.
Aber das ist schon rein schokoladig, weil ich habe bei der Optik habe ich zuerst gedacht, kennst du diese Lakritz, Bülow-Lakritz? Ja. Das ist schon was anderes, oder?
Ja, das ist komplett was anderes. Okay. Wirklich nur Schokolade. Es gibt zum Beispiel auch eine Trajet, das ist irgendwie Rainbow. Und das wird mit 8 verschiedenen oder 7 verschiedenen farbigen Schokoladen gemacht. Aha. Und wenn du reinbeißt, hast du halt kompletten Regenbogen von außen nach innen, also oder innen außen, ne, schon extrem gut gemacht. Ja.
Ja, cool. Ganz,
wirklich muss man, also wenn ihr in Köln seid oder ab Februar haben die, glaube ich, auch einen Online-Shop. Müsst ihr mal auschecken. Wirklich sehr, sehr gut.
Hört sich echt gut an. Ich hatte noch, ich habe meiner Frau einen Weihnachtskalender, diese Lakritz von Bülow, diese Dinger. Ja. Also ich esse ja eigentlich kein Lakritz. Also es ist wirklich eines der wenigen Dinge, die ich nicht mag, ist Lakritz. Also auch diese Lakritzschnecken, also alles im Bereich Lakritz kannst du mich echt mit jagen. Das ist wirklich das Einzige, was ich nicht esse. Ich glaube, Lakritz und Geschlechtsteile von Tieren, das sind so die Sachen, die ich nicht essen würde. Aber das Lakritz ist echt pornomäßig geil. Also die haben ein Salted Caramel Lakritz zum Niederknien. Und ich habe dann noch ein paar verrückte Sachen geholt. Ich glaube, das war dieser Himbeer-Dust, von dem du auch gesprochen hast, diese gefriergetrocknete Pulver.
Ja.
Was so schön fruchtig, himbeerig den Geschmack hat, da haben die auch welche mit. Auch mega gut. Also wer keinen Lakritz mag und diese Dinger, wenn ihr die Verpackungen seht, dann erkennt ihr sie auch immer wieder. Die sind auch echt gut. Also es ist echt guter Lakritz-Game, um da mal reinzukommen, wenn man mal rein möchte.
Ja, Lakritz ist ein geiles Thema, weil ich bin der Einzige, der in meiner Familie Lakritz mag. Und deswegen schmeckt mir das noch besser, weil ich weiß, wenn ich mir das hole, dann gehört mir nur mir das. Ich muss nicht teilen.
Ja.
Schon sehr eine gute Sache, absolut. Ja, und hier die von Bülow sind mega krass. Also es gab auch in Köln ein Lakritz, also ich glaube, das hieß Lakritz Apotheke. Mhm. Und die hatten so unfassbar gute Lakritz-Sachen. Aber selbst ich bin eigentlich Lakritz-Fan, ich habe mir da zweimal was geleistet, ne? Und das ist auch nicht so, dass du da gezielt hinfährst, um dir Lakritz zu kaufen, ne? Und ja, und schwierig, das so einen Laden zu halten, ist auch ein Hobby für sich,
Das glaube ich auch, ja. Also wir haben eine Apotheke, die eine recht umfangreiche Lakritz-Theke hat, weil das war, glaube ich, ja auch früher, hast du es ja nur in der Apotheke gekauft, oder? Das war ja so ein Apothekenthema. So,
ja. Das war irgendwie schon Apothekenthema. Du kriegst ja auch immer noch in jeder Apotheke Süßholz zu kaufen, ne? Mhm. Ist ja auch so ein Ding, ne? Und daraus wird ja auch Lakritz hergestellt, soweit ich das weiß.
Genau so ist es. Ich habe, wie wir in Kalabrien waren, kochen, da wird sehr viel mit Lakritz gemacht und die hatten auch in einem, wir waren da irgendwo in einem Restaurant essen und da wird auch ein Pulver von gemacht und dieses Pulver ist halt so hellbraun und damit haben die dann Gerichte auch bestäubt und sowas. Ich habe davon auch eine Packung mitgenommen. Ich habe sie aber nie benutzt hier. Die ist bestimmt jetzt auch schon oben. Leider. Aber es war auch sehr verrückt. Die haben irgendwie das war ein Gericht mit Aubergine, die sie in verschiedenen Konsistenzen hatten und später kam, also es war eine frittierte Aubergine irgendwas, Schale, das Stroh, das war scheiße, aber dann war irgendwie ein Mousse und noch frittierte Scheiben und darüber war dann halt dieser Lakritzstaub und diese Kombi aus Aubergine und Lakritzstaub war schon echt geil. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Mal gucken, ob ich das nochmal benutzen kann. Eigentlich wollte ich damit immer mal ein Gericht machen.
Ja, ich habe mir auch so eine Tüte mal gekauft mit so Lakritzpulver zum Kochen und original niemals benutzt. Scheiße. Ähnlich wie bei dir, ja. Weil ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, sich vorzustellen, was damit funktionieren kann, ne?
Ja.
Und
ja, also wie gesagt, ich wollte auch was mit Aubergine machen. Ich hatte eigentlich auch schon Rezepte, so Ideen im Kopf, aber ich habe es leider nie umgesetzt. Schade.
Ja. Ja, also apropos nie umgesetzt, das ist das zweite Mal, dass wir uns zum Podcasten treffen. Yeah. Ich hab den Christian dazu gezwungen, diesen Podcast auch einmal umzusetzen. Von Dienstag auf Donnerstag.
Ja. Wäre ja nicht so, dass ich Donnerstag noch einen anderen Termin hätte wahrnehmen können, aber...
Ich hatte leider noch einen Termin, der ein bisschen länger ging. Aber dafür habe ich heute noch mal Zeit. Es tut mir leid.
Ja. Danke, Martin. Danke.
Aber es war mir schon sehr wichtig, dass wir doch noch zusammen aufnehmen. Und deswegen schön, dass das geklappt hat. Ich glaube, ich habe mich auch noch nie so kurzfristig so versetzt, außer ich bin irgendwie einen halben Tag vorher krank geworden oder so, ne?
Ja. Oder hat's irgendwie den Fuß gebrochen oder dein Kind einen Arm gebrochen oder irgendwie so.
Ständig was Neues.
So Nummern sind ja in, können ja passieren, ne?
Ja, aber es war schon gut, dass du die letzte Folge allein gemacht hast, weil das war dann schon so ein intensiver Einstieg, wo man sich drauf konzentriert und so. Ja.
Ja, ja, sehr schön, Martin. Ich habe jetzt gesehen, ich bin noch mal gerade in unseren Instagram-Nachrichten gegangen. Wir hatten ja, ich habe dir ja wieder schöne Sachen geschickt, ne? Im Bereich Butterboards gibt's ja viele kranke Scheiße.
Hör doch auf, ja.
Ja, also das Soupboard, natürlich als reine Verarsche gedacht, mega, mega witzig, ein Holzbrett, wo die junge Dame vier verschiedene Suppen draufgekippt hat und das Ganze bestmöglich verarscht hat, fand ich echt richtig gut. Dann habe ich dir noch geschickt ein Mustardboard, alles mit Senf, ne?
Ja, ey, dass hier immer noch sowas angezeigt wird, ne? Echt krass.
Ich bin da voll im Thema. Ich meine, die Tussi mit dem Mustardboard, die übertreibt das in Gänze ständig. Die hat ständig solche völlig übertriebenen Boards drin. Also ist schon, ja, also es catcht mich einfach. Das Thema catcht mich, Martin.
Wobei mir wurde heute auch was zum Thema Butterboard angezeigt, aber ich habe nicht so richtig hingeguckt. Irgendwie so 7 Tage nur das und das essen und dann statt der Butterboard. Ich weiß nicht, ob sie 7 Tage wirklich nur Butterboards gegessen hat. Das keine Ahnung.
Krass, krasse aber, Performance, würde ich schon sagen.
Und weißt du, was mein Sohn darauf gesagt hat? Wo er das gesehen hat? Papa, mach nie wieder ein Butterboard. Das war so kacke.
Ja, das ja. Ist sehr gut. Ja, ich hatte
ist leider so.
Eine Idee gehabt, die habe ich dir auch geschickt. Das habe ich sogar in den Instagram gemacht. Ein Reel. Ein Blechsalat als vielleicht als Alternative für den nächsten Hype. Einfach Salat serviert in der Auflaufform, was einfach funktionale Gründe hat. Ne? Also es ist, hört sich jetzt schwachsinniger an, als es am Ende wirklich ist, weil ich finde, du hast schon mal das Problem, also das habe ich in der Agentur schon mal, wenn du einen großen Salat machst für 8 Personen,
ja.
Dass du je nachdem, wie du das Ganze durchmischst, es auf jeden Fall scheiße aussieht, ne? Es schmeckt total lecker.
Klar.
Und die Zutaten sind nicht richtig verteilt. Also jemand, der dann gut zulangt, hat dann nachher das ganze Hähnchen rausgefischt.
Ja. Ne?
Und deswegen habe ich das einfach mal, also eine große Platte, hättest du das auch machen können, nur haben wir die in der Agentur nicht, deswegen habe ich es einfach in der Auflaufform gemacht, schön mit Rucola ausgelegt, den habe ich vorher angemacht mit einem Dressing und dann gewürfelte, gekochte rote Beete, gewürfelten Apfel drüber, dann Frühlingszwiebeln, Feta drüber, das ist echt eine schöne Präsentationsart, wie das ja beim Butterboard auch ist, nur ich finde, bei einem Salat hat es irgendwo noch einen funktionalen Zweck.
Das stimmt.
Ja, und mein Name war dann Blechsalat, ne? Einfach so ein bisschen noch ein schwachsinniger Name, dann wird das zum Hype. Ja. Also ich glaube an euch, ich hoffe, ihr schiebt dieses Thema jetzt.
Soll ich nochmal bei Sturmwaffe das so einfügen? Ja,
mach mal. Ich komm mal auch und bereite es zu. Ich kann mir da noch 2, 3 andere Salate überlegen, die da voll einschlagen in das Thema.
Das ist ja schon fast zu gesund und vernünftig, das Thema.
Ja, ich habe jetzt gesehen, wie er IKEA-Food getestet hat. Ich war auch vor 2, 3 Wochen, da wollte ich ja noch besuchen, da war ich ja auch bei IKEA.
Ja.
Wollte ich mir angucken. Und ich stand auch da und hatte noch so irgendwie ein Hüngerchen, ne? Und dachte so, ey, um Himmels Willen, du kannst jetzt keinen Hotdog essen.
Wieso nicht?
Boah, nee, ich finde den fies. Ich finde den einfach in Gänze fies. Was wir schon für geile Hotdogs gemacht haben, habe ich gesagt,
ja.
das geht nicht. Es geht nicht rein. Und dann habe ich diesen Wrap, diesen vegetarischen, gesehen.
Ja.
Und den hat ja jetzt Sturmwaffel auch im Test gehabt und hat den ja mega gefeiert.
Ja.
Und ich hab
und den, was sagst du?
Ich finde den auch mega. Der ist mit cool. Humusbällchen, glaube ich, drin. Ich finde, das ist so richtig geniale Alternative für den Hotdog. Schön würzig, es war gar nicht, da ist auch ein Krautsalat drin und dann der Hummus und es war nicht trocken. Es war mega würzig, ich habe am Ende gedacht, scheiße, hätte 2 kaufen sollen. Also der war richtig gut. Ich kann den.
Ja, ich habe den auch schon gegessen, der ist wirklich sehr lecker. Also fand ich auch. Und ich war ja auf so einem Symposium, wo die Produktentwicklerin von IKEA, also die Food-Produktentwicklerin, ne, da gesprochen hat, und einfach dieses vegane Thema wird immer größer bei denen. Die geben sich ja schon Mühe. Und zum Thema hier der normale Hotdog, ne? Also ich finde, das ist so ein Kultding, was halt dazugehört. Das isst man.
Also früher gab es bei dem Kölner IKEA da war die Frittenbude davor.
Ja.
Und die Frittenbude mit den Pommes, rot-weiß mit roten Zwiebeln, das habe ich das noch nicht in Holland gegessen. Ich wusste nicht, dass es ein holländisches Ding ist. Das habe ich da gegessen und das war für mich eigentlich der IKEA-Moment, weil ich auch nie so richtig Hotdogs gegessen habe. Aber diese Fritten mit Ketchup, Mayo, Zwiebeln das war so wirklich früher mein IKEA-Ding.
Ich weiß genau, was du meinst, und fand ich auch immer dort sehr lecker. Ich habe immer nicht verstanden, warum der um 18 Uhr schon zumacht, weil ich nie vor 18 Uhr aus IKEA rauskam, so meistens.
Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum der da überhaupt steht und keine Ahnung, aber egal, das war mein IKEA-Moment eigentlich.
Und und Köttbühler sind auch nicht drin, ja?
Nee, kann ich auch nicht, nee. Also ich bin ich hatte noch ein bisschen danach Zeit und bin dann auch ins Restaurant gegangen und habe überlegt, ja, ich habe wirklich irgendwie ein bisschen Hunger, und aber die Süßsachen sahen auch gut aus, aber ich habe gedacht, oh nee, wenn du Hunger hast und süß, passt mir gar nicht. Und der ganze Rest hat mich echt so richtig.
Also ganz ehrlich, ne, die vegetarischen alternativen Produkte, da alles ganz cool meistens. Und die normalen Sachen habe ich bis jetzt eigentlich immer bereut, dass ich da gegessen habe, ne? Ja. Aber wenn du so hungrig zu IKEA fährst, ne, und nicht dort isst, ne, dann wirst du dir danach mit deiner Frau noch mehr den Kopf einschlagen, ne? Das kann ich dir garantieren. Und was wirklich gut ist und vor allen Dingen richtig gut war, ist hier dieser Mandelkuchen.
Ja, den habe ich auch gesehen. Den wollte ich auch dann haben. Wenn ich Hunger habe und süß esse, habe ich danach noch mehr Hunger. Das ist bei mir einfach so ein Ding. Deswegen habe ich, aber den Kuchen habe ich gesehen, den dachte ich, der wäre jetzt geil. Ich habe mir dann mit der Family Card umsonst eine Tasse geholt für einen Kaffee.
Ja.
Aber ich dachte so, der Kuchen wäre auch geil gewesen, aber wollte ich mir nicht geben. Das war dann der Rap.
Ja, und früher war das so, das war eine Marke, die das hergestellt hat, diesen Kuchen. Mhm. Und da war der wirklich eine 10 von 10. Und irgendwann hat IKEA angefangen, den selber herzustellen, bis auf die Daim-Sorte, ne? Die hatten sie trotzdem von der anderen Marke, oder haben die immer noch von der anderen Marke. Haben sie,
glaube ich, noch, ja.
Ja. Aber diese helle weiße Schokolade oder was ist, ne, von der Firma, war immer wirklich eine 10 von 10, und der von IKEA ist vielleicht nur so eine 8 von 10.
Okay.
Meiner Meinung nach, ne?
Okay.
Ja. Ist echt schade, ja. Und was geil ist, wenn die Marabu-Schokolade haben, das gibt's auch mit Lakritz manchmal, ne? Mhm. Boah, und das ist krass. Also Salzlakritz mit Schokolade ist eine richtig geile Mischung.
Müsste ich ausprobieren. Könnte ich mir aber, also mit dem Mix mit Schokolade gefällt mir Lakritz eigentlich ganz gut, ja.
Genau, ja, ist echt super, ja.
Ja, sehr schön. So, meine Liste ist zu Ende, Martin. Haben wir jetzt schon nochmal den Bogen zu IKEA und zur Sturmwaffel am Ende nochmal hingekriegt, würde ich sagen. Einmal große Hafenrundfahrt haben wir gemacht.
Absolut, ja.
Es war mir wieder ein Fest. Hast du noch was zu sagen, Martin? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Gar nicht, ich habe ja nicht mal eine Liste gehabt.
Ja, manchmal fällt einem ja noch was ein. Und dann will
ich hab gerade 10.000 große Listen für die neue Firma. Deswegen, der Grips geht gerade ein bisschen da rein, verzeiht mir das, aber ich werde auch wieder ein bisschen mehr kulinarisch demnächst erleben. Und damit meine ich nicht den McDonalds-Besuch auf der A57 am Dienstag.
Ja, sehr gut. Aber wir haben ja schön über die Themen gesprochen. Du hast ja zu jedem Thema auch super was sagen können. Ich bin sehr gespannt, wie morgen meine Macaroni and Cheese mit nur Cheddar werden.
Ja.
Ihr werdet es auf jeden Fall zu sehen bekommen. Ja, wunderbar.
Kannst du nicht viel falsch machen, wirklich nicht. Mach dir keine Gedanken.
Wer weiß.
Ich werde dir die Daumen
hören oder werde es sehen. Wenn ihr nur Steaks seht morgen, dann habe ich die Macaroni verkackt.
Dann schütt noch eine Dose Mais rein, dann sagst du, es ist eine Fusionsküche zwischen Creamed Corn und Macaronis.
Ja, sehr gut.
Ja. Kriegst du das hin?
Kriege ich hin.
Ihr werdet sehen oder auch nicht, ja. Und dann wisst ihr Bescheid. Ja. Vielen Dank für eure wunderbar. Zeit. Geht gerne auf küche-funk.de und kommentiert unsere Folgen sehr gerne dort, damit wir auch mal was von euch hören. Wie gesagt, Input kann nie fehlen. Genau, Insekten, weiß der Geier was. Ihr könnt uns auf der Webseite auch Audiokommentare schicken, die wir veröffentlichen können, sollen oder auch nicht. Oder ihr geht auf Instagram, Bacon Bakery bei Martin, Küchenjunge bei mir. Am besten einfach rüberhauen. Wir hören sehr, sehr gerne von euch und ja, wenn ihr, ich mache das jetzt auch einfach mal, uns irgendwo bewerten wollt, ist auch immer gut. Vielleicht hat man dann so noch ein paar neue Hörer, die sich unseren Quatsch auch gerne anhören und sich beteiligen. Also egal, wo ihr uns hört, bewertet uns da gerne. Und ja, die letzten Worte hat wie immer unser lieber Martin.
Macht es gut und lecker.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.